Willkommen beim RetinaCast.
Hallo, hier ist der RetinaCast, Folge 22 jetzt. Wir werfen heute unsere Spoiler-Policy ein bisschen aus dem Fenster und reden über Breaking Bad und zwar alles, alle Staffeln, alle Twists und vor allem auch das Ende. Wenn ihr da jetzt noch überrascht werden wollt, dann schaltet am besten jetzt ab.
You all know exactly who I am. Say my name.
Do what? I don't have a damn clue.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel guy.
You sure? That's right. Now, say my name.
So, jetzt sind wir unter uns und ich kann mal anfangen vorzustellen, wer heute so alles dabei ist. Wir haben da zum Beispiel den Phil.
Hallo.
Und den Pleidi.
Hallo Internet.
Und den Lukas.
Das bin ich.
Und den Chef.
Hallihallo.
Und ich bin Marcel. Wir sind heute mit der großen Runde dabei, aber es gibt ja auch sicher viel zu bereden. Also Breaking Bad, wir erinnern uns ein bisschen, das ist so eine Serie bei AMC, die so ein kleines bisschen Erfolg hatte, aber vielleicht eher so den Woody Allen-Erfolg und nicht so den Avatar-Erfolg. Also sehr viel Aufmerksamkeit in den richtigen Kreisen. Irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit auch so in der Presse. Jetzt nicht so unfassbar absurd viele Zuschauer, aber schon genug. Ich denke mal, wir müssen hier auch nicht erklären, um was es bei Breaking Bad geht. Dafür haben wir schon mal eine Retina-Cast-Folge gemacht. Ich weiß gerade nicht auswendig, welche das war.
Wir werden drauf verlinken.
Wir verlinken die dann. Aber damals hatten wir natürlich nicht den Luxus, jetzt auf ein fertiges Produkt zu schauen und das werden wir heute tun.
Apropos ein fertiges Produkt zu schauen, wo du gerade die Quoten angesprochen hast, wusstest du, dass das Finale im Schnitt doppelt so viele Zuschauer hatte wie die Folgen, also die davor liefen? Das ist natürlich zum großen Teil halt einfach Leute, die sich quasi das Finale live antun wollen, aber das muss doch auch ein größerer Anteil Leute gewesen sein, die Serie da zum ersten Mal schauen, oder?
Ich glaube nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das muss dann sehr verwirrend sein.
Das sind einfach alles so Video-on-Demand-Download-irgendwas-Gucker.
Denke ich auch.
Die da beim Finale einfach nur nochmal live dabei sein wollten und vorher aber nicht live geguckt haben.
Vor allem hinterher nicht gespoilert werden.
Ja. Ich glaube, das ist so der Hauptanreiz, das Finale dann möglichst nahe liegen zu gucken, dass man da nicht gespoilert wird. Ich musste das auch um ein paar Tage verschieben, weil ich keine Zeit dafür hatte.
Ja, und du hast so viel rumgeheult deswegen.
Ja.
Ich habe sogar überlegt, bis um 4 Uhr nachts wach zu bleiben und mir das Ganze im Internet, in einem Livestream anzutun.
Live im Internet?
Ja. Nur um Spoiler zu vermeiden. Nein, ich habe dann das Pflichtbewusstsein des Studiums gegenüber hat gesiegt.
Ja, wir hatten extra zum Event geladen. Lilly, die war auch schon mal hier im Podcast. Ist dann noch vorbeigekommen und wir haben dann das gemeinsam geschaut und anschließend rege diskutiert. Wir waren unterschiedlicher Ansicht. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf.
Cool. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch mit dem Finale an, weil das hat jetzt so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit bekommen, würde ich mal behaupten. Chef, du hast da so eine ganz schöne Liste zusammengestellt. Vielleicht willst du da mal kurz was darüber erzählen?
Übers Ende meinst du?
Ja.
Also es gibt, der eine oder andere wird vielleicht schon über Presseartikel gestoßen sein. Es gibt einen sehr schönen Write-up, also eine schöne Zusammenfassung. Vulture.com hat die gemacht mit, ich glaube, zwischen 20 und 50 Presseerzeugnissen, die eben alle so in einem Absatz den Gist des Artikels wiedergeben. Und ich denke, ich kann das jetzt einfach mal zusammenfassen, wenn ich glaube, dass das Ende insgesamt ganz positiv angekommen ist. Also wir hatten zumindest keinen Lost-Meltdown oder irgendwie sowas. Es wurde diskutiert, es gab auch ein paar schöne Theorien, was mich ja immer freut. Aber im Großen und Ganzen ist das Ende, glaube ich, ganz gut angekommen.
Ich glaube, das Sopranos-Ende war auch so eins, das nicht so gut ankam.
Ja, richtig, aber das war sicher gewollt, also gewollt schwierig oder gewollt offen für Interpretationen und so.
Bei einem Serienende hat man ja auch den Luxus, dass man eigentlich so ziemlich alles machen kann, weil man ist nicht darauf angewiesen, dass die Leute wieder einschalten.
Ja.
Ja, aber so insgesamt kann man schon sagen, dass das Interesse sehr hoch war und jetzt halt nicht nur in den USA, sondern ich war doch überrascht, wie sehr das auch in den zumindest deutschen, also zumindest Online-Medien hierzulande ein Thema war. Ich habe eigentlich auf jeder größeren Zeitungswebseite einen Artikel dazu gelesen.
Ja, man musste wirklich die Erzeugnisse suchen, die nichts über das Ende geschrieben haben. Und vielleicht ist das auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass das Internet als Verbreitungsmedium von Serien jetzt irgendwie im Mainstream angekommen ist. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, bei Watch Ever konnte man das Ende fast zeitgleich verfolgen.
Ich meine, die hätten die entweder Dienstag oder Mittwochabend, nachdem sie in den USA ausgestrahlt wird, hätten haben die es
also gezeigt. Sehr knapp hinten nach. Das ist ja auch ein bisschen ein Novum. Da waren wir einfach immer massiv hinten dran.
Ja, aber die Berichte kamen natürlich schon, also auch bevor das halt hier offiziell ausgestrahlt wurde. Ne?
Klar, aber es gab zumindest, es gibt jetzt neuerdings zumindest für solche herausragenden Serienereignisse, wie es wahrscheinlich Breaking Bad war, halt zumindest mal Möglichkeiten, wie man sich das auch anders als über graue und dunkelgraue Wege zu Gemüte führen kann.
Sehr erfreulich.
Und AXN, ist schon im Kontext zu sehen.
AXN hat die Folgen ja immer quasi 48 Stunden nach US-Ausstrahlung in Deutschland im Pay-TV gezeigt. In den USA, im US-iTunes-Store, wurde das ja auch immer sofort hochgeladen.
Das heißt, ja, im Deutschen aber auch relativ schnell, okay. Wenn ich mich da recht erinnere. Mhm.
Ja, also da gibt es eigentlich keine Probleme mehr.
Das ist ja irgendwie schön zu sehen. Dann wird so ein Serienende auch irgendwie ein globales Event, zumindest eben in der kleinen Kaste der Serieninteressierten, die sich dann tatsächlich das bevor es synchronisiert und wieder aufbereitet und zusammengeschnitten auf RTL 2 läuft, auch
aber irgendwie
gemeinsam
zur Mythe führen kann. Aber jetzt mal wieder so ein Anhaltspunkt, dass man, um doch zu sehen, dass diese kleine Gemeinde halt schon relativ groß geworden ist.
Ja, und kulturell relevant, das ist der interessante Teil, weil das stand auch nicht irgendwo auf der Rückseite vom Fernsehprogramm, das irgendwie mit der Tageszeitung kommt, sondern man konnte halt in der New York Times das nachlesen und das FAZ-Feuilleton hatte einen Artikel und das wäre vor ein paar Jahren sicher noch nicht der Fall gewesen.
Habt ihr ungefähr im Kopf, wie das bei anderen, jetzt sage ich mal, großen Serien war, als die geendet haben? Weil ich habe das damals so jetzt bei Lost soweit nicht mitbekommen. Zum Beispiel, oder jetzt bei, wie war das bei den Sopranos oder The Wire?
Du meinst das globale Feedback?
Ja, das Feedback, was man so mitbekommen hat, ist das auch so wahrgenommen worden oder ist das jetzt so ein mal neues Phänomen, was wir jetzt hier bei Breaking Bad sehen?
Also ich habe keine Erinnerung dran an
ich nehme mich auch nicht, deshalb frage ich.
Also das gab es, glaube ich, bei Lost. Mhm.
Ja, bei Lost haben sich alle drüber aufgeregt, das habe ich noch mitbekommen, aber das war auch nur mehr so in so einer speziellen Community. Zumindest.
Ja, das ist es ja hier auch. Also es ist ja jetzt nicht wirklich Mainstream. Mainstream in Deutschland kennt Breaking Bad nicht.
Weiß ich jetzt nicht. Käme wahrscheinlich drauf an, wie man den Mainstream definiert. Ich meine,
also in meinem Freundeskreis kennt es jeder, glaube ich.
Ja, so. In meinem auch, aber ich denke, wir treiben
wir
uns da halt.
Sind auch alle in derselben Filterbubble.
Das genau, nicht das wollte ich gerade sagen.
Aber also ich erinnere mich dran, du hast schon auf Spiegel und so das zum Ende von Lost natürlich was gehört, aber Lost war jetzt 2010, ja, es war nicht 1995 oder so.
Ja.
2010, da hat es, glaube ich, Christian Stöcker geschrieben, der macht normalerweise aber halt das Netzressort, also Netzwelt. Kann man vielleicht auch wieder draus ablesen, an wen das jetzt gerichtet war. Also ich habe zumindest keine Erinnerung daran, dass das in dem Maße Rückhalt oder Erwähnung gefunden hätte in der deutschen Presse.
Ja, wie war es denn jetzt eigentlich? Das Finale. Über das wir jetzt so lange.
Welches Finale von was jetzt?
Ja. Es hat langsam angefangen und ist dann schnell turbulent geworden, würde ich mal sagen.
Also ich würde für mich jetzt auch nicht die letzte Folge einzeln sehen wollen, sondern schon, also mindestens mal die letzte halbe Staffel als Gesamt.
Also du hättest jetzt gedacht, so die letzten 8 Folgen, die ich jetzt so quasi am Stück durchgeguckt habe, seit dem Mid-Season Break. Das ist für dich dann das Finale.
Ja.
Okay. Dann
Ja, ich meine, es ist schon bemerkenswert. Also es hat sich ja schon was getan nach diesem Mid-Season-Break.
Ja, es hat sich sehr viel getan. Gerade auch das Ende der Folge davor, das war ja schon ein ziemlicher Cliffhanger. Und dass ich das dann so rasant, dass ich da durch dieses Finden des Buches auf dem Klo, dass ich dadurch so rasant so viel ändere, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
Ich hatte in einer der Retinauten-Folgen noch gesagt, dass ich vermute, dass sie quasi diese Entdeckung erstmal unter den Teppich kehren und so tun, also so weitermachen wie gehabt und dann langsam auf ein Ende zusteuern. Dass das quasi sofort und ohne jede Verzögerung zur Sache ging, das hat mich überrascht, aber positiv überrascht.
Ziemlich schnell eskaliert.
Ja, genau, die Eskalation war quasi direkt da.
War aber im Nachhinein wahrscheinlich, glaube ich, notwendig, um überhaupt dann diese ganzen Events noch unterbringen zu können. Ne? Weil wenn man sonst erst noch 2, 3, 4 Folgen damit verschwendet hätte, dass es niemand so richtig weiß und dass es weiterhin unter der Oberfläche bleibt, dann hätte man mit den ganzen Eskalationen danach mehr Zeit gebraucht.
Ja. Gerade wo du das ansprichst, ist es euch auch so vorgekommen, dass das Erzähltempo in den letzten Folgen enorm sich beschleunigt hat? So.
Für Breaking Bad-Verhältnisse.
Ja, also ich meine, die Serie, die war ja am Anfang, die hat sich ja immer sehr viel Zeit für alles gelassen und so die letzten paar Folgen, da ging es ja schon ganz schnell zur Sache. Vielleicht kam mir das jetzt auch nur subjektiv so vor, weil ich es halt ziemlich spannend fand, was da passiert.
Nee, das war schon so. Ja. Aber es gab auch keine Ruhepunkte mehr für unsere Darsteller, dürfen wir nicht vergessen.
Das ist richtig.
Sie hatten Schwierigkeiten, jetzt nochmal eine der berüchtigten Frühstücksszenen der Familie zu zeigen oder so. Das nächste, was da vielleicht noch rankam, war halt das Treffen von Walter mit seiner Frau. Aber es war halt auch einfach keine. Also die heile Familie war keine Möglichkeit mehr. Und
ja, weil sie nicht mehr existiert.
Wenn du der meistgejagte Mann bist, dann ist es schwierig, ruhige Szenen überhaupt zu inszenieren. Aber ich denke, es war auch eine bewusste Entscheidung und das Tempo war angemessen, denke ich.
Ja. Ich finde es ja immer gut, wenn Leute sterben zum Ende hin von solchen Stories und wenn halt nicht zu viele überleben und das dann alles zu sehr in Happy End ausartet.
Ja.
Und am meisten oder am aufregendsten und am meisten überrascht hat mich der Tod von Hank. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Der
kam plötzlich, gell? So.
Ja, also das kam auch, also das wäre jetzt sowas, wo ich nicht gesagt hätte, dass es passiert, dass die ganzen anderen sterben, ja, die ganzen Drogen verwickelten, das kann man gut nachvollziehen und ist alles plausibel und so weiter. Der Tod von Hank fand ich gut, dass sie es gemacht haben. War vielleicht nicht unbedingt notwendig, ja, vielleicht doch. Aber ja, fand ich, also das war echt, haben sie gut gemacht und das war so ein bisschen so ein Höhepunkt für mich in der
zweiten Staffel. Das hat sich ja schon angedeutet. Also gerade diese Szene da in der Wüste, das war mit ein Teil, der mich, also ich war völlig am Ende nach diesen Folgen immer. Puls bei 200 und dann erstmal eine Viertelstunde durchatmen, um wieder runterzukommen, weil es echt wirklich auch eine Stunde lang eigentlich nur zur Sache ging und ständig wurde geschossen, rumgefahren und ja, der Tod hing irgendwie so in der Luft. Also ich habe die ganze Zeit so vor mich hin auch geredet, so Gott, bitte stirb nicht. Und es ging halt mit verschiedensten. Kurz habe ich gedacht, okay, jetzt ist Jesse vorbei und was weiß ich, Todd stirbt oder vielleicht auch Walt, wie er da in diesem Auto sitzt und beschossen wird. Also es war ja...
Ja, ich weiß nicht. Oh, ich bin laut. Das war irgendwie schon notwendig, um so diesen Erzählmodus, den Breaking Bad bis jetzt so an den Tag gelegt hat, irgendwie auch zu erhalten, dass halt dieser Plot mit Hank ermittelt, dass der irgendwie sauber abgeschlossen wird. Dazu musste der halt auch aus dem Weg geräumt werden, weil es gibt halt im Prinzip keinen anderen Ausweg.
Ja, das wäre vielleicht noch eine interessante Frage, die ich auch an euch stellen könnte. Ich meine, wir hatten wahrscheinlich alle eine Theorie darüber, wie die Serie endet. Also wir haben das hier ganz lebhaft diskutiert. Beispielsweise mein Mitbewohner ist der Ansicht, dass es ihm zu happy endig geendet ist, ja. Weil es so geendet ist, wie sich Walter den äußeren Umständen nach für Walter eben maximal gut ausgegangen ist. Er hat seine Familie noch irgendwie versorgt gekriegt, er hat alle Zöpfe abgeschnitten, er hat die Nazi-Bande entsorgt, er hat Jesse befreit. Sagen wir mal, 3, 4 Folgen vor dem Ende war schon klar, das war, was wir jetzt gesehen haben, war quasi der bestmögliche Ausgang, der noch möglich gewesen wäre. Und ich hätte mich beispielsweise auch gefreut, wenn die Serie noch in eine, wie soll ich sagen, also noch weiter in eine nihilistische Ecke abgedriftet wäre oder so. Wie gut wäre es gewesen, wenn Walter quasi anders als jetzt als einziger überlebt hätte? Was, wenn seine Familie draufgegangen wäre? Ja, was, also es lässt sich viel konstruieren, was, sagen wir mal, weniger glatt und vielleicht auch weniger zufriedenstellend gewesen wäre. Vielleicht wäre mir so ein kantiges Ende fast noch lieber gewesen als das. Was waren denn eure Ideen, so bevor das Ende kam, wie es ausgehen könnte?
Also sagen wir es mal so, im Groben habe ich schon erwartet, dass Walt stirbt oder ins Gefängnis kommt, eins von beiden, aber dass er auf jeden Fall ertappt wird und dass klar ist, dass er derjenige ist, also dass er quasi Heisenberg ist. Das musste eigentlich passieren, weil ansonsten wäre das halt keine richtige Dramaserie gewesen, ansonsten wäre das auch nicht als Ganzes abgeschlossen gewesen, deshalb musste er wahrscheinlich auch sterben, sonst hätte man ja sich denken können, oh, was ist denn, wenn er jetzt noch weiterlebt oder so.
Naja, und er war todkrank, also dass er stirbt, genau,
er war todkrank, wobei, das ist ja alles immer nur so nebenher gelaufen. Also ich meine, es hätte ja sein können, dass es vielleicht auch nur wieder eine Lungenentzündung oder irgendwie ein Ödem oder sonst was ist.
Ja, das mit dem Todkrank hat sich ja im Laufe der Serie so ein bisschen neutralisiert, weil es dann doch ein bisschen beliebig war.
Irgendwie. Genau.
Aber ja, kam dann aber halt wieder. Also
Das wäre zu convenient gewesen, glaube ich. Also da hätte man sie auch nicht ernst nehmen können, wenn das tatsächlich nochmal so passiert wäre.
Also wenn sie quasi nochmal, oh, du bist doch wieder geheilt.
Ja, noch eine Wunderheilung, das nimmt man nicht ab und wirkt zu sehr
nach. Und das ist halt mein Punkt, dass Walter die Geschichte nicht übernimmt, also nicht überlebt, war ja relativ klar. Aber wie er geht, das war die offene Frage.
Ja.
Nicht?
Ja, also ich glaube, das war ja schon im Prinzip, also ab der ersten Staffel war irgendwie schon klar, dass der am Ende auf jeden Fall tot ist, damit die Story beendet ist. Aber ich weiß nicht, also ich hatte so, vielleicht ist es auch jetzt so ein bisschen so hinterher rationalisieren, was da so passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Ende schon sehr gut zu diesem Tonfall passt, den Breaking Bad bis jetzt immer hatte, so zu diesem, es ist irgendwie so, auf den ersten Blick sieht es irgendwie aus, als wäre es realistisch, aber eigentlich ist es etwas überhöht, es ist ein bisschen theatralisch, es ist so ein bisschen, es ist manche, die meisten Plots lösen sich halt etwas zu perfekt auf. Ich weiß nicht, so diese ganze Geschichte mit Gus hat sich ja sozusagen mit so einer Präzision am Ende aufgelöst, die ja in der Realität normalerweise eben nicht an den Tag liegt, dass dann die Spuren verwischt sind und der stirbt dann und alles ist irgendwie gut.
Ja, dass alles perfekt passt, sodass halt plötzlich die Handlung in eine komplett andere Richtung weitergehen kann. Sowas passiert in der Realität ja normalerweise.
Wir wollen ja auch nicht die Realität sehen. Ja,
aber eben, Tatort. Eben. War das nicht jetzt in der das zum Ende hin der gesamten Serie so schlimm wie noch nie? Also war nicht dieses Finale so glatt und reibungslos wie sonst nichts bisher?
Ja.
Ein bisschen, also mir kam es, ich hatte auch irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht ganz so dramatisch war wie in den Staffeln 1 bis 4. Also ich hatte so das Gefühl, es ist immer so, also diese ganz dramatischen Momente, wie zum Beispiel dieser Tod von Jessys Freundin in dem Bett, ihr erinnert euch bestimmt.
Plötzlich so total, also ich kann mich noch dran erinnern, ich bin da so total schockiert dran gesessen und dann, nein, der lässt sie jetzt nicht sterben, oder?
Oder dieser Flugzeugabsturz, was zwischendrin kommt und was alles gibt.
Ja, oder wie sie diese Pflanze da gezeigt haben. Ne, dass er
also wenn
quasi
Ozymandias jetzt nicht die zerstörerischste Folge war in dieser ganzen Serie, dann wäre ich aber schon auch etwas irritiert, oder? Also ich meinte, da ging es ja...
Welche war die aus Ozymandias gleich?
Das war die, wo irgendwie Walt wird rausgeschmissen und der Messerkampf mit Skyler, das ist die und Hank stirbt und ja.
Das war schon, da ist schon sehr
Das war die vorletzte Folge, war vorvorletzte Folge.
Da ist schon sehr viel zusammengebrochen.
Ja, aber das ist, also ich, für mich kam es eben nicht ganz so für mich kam es nicht ganz so dramatisch irgendwie rüber. Also mich hat es nicht so mitgerissen wie die Staffeln davor. Vielleicht auch, weil man schon weil man schon gesehen hat, wo es hingeht. Diese Überraschungsmoment, es war nicht mehr ganz so überraschend vielleicht für mich.
Also ich war bei der letzten Folge sehr, sehr kritisch nach der Szene mit dem Stevia. Also als dann irgendwie klar war, okay, der hat jetzt das Rizin irgendwie in die Stevia-Packung untergeschoben. Aber es ist halt nicht offensichtlich, wie das passiert ist. Und ich habe halt auch keinen Weg gesehen, wie er das ohne weiteres hätte fertig bringen sollen. Das ist einfach zu glatt gelaufen.
Ja, aber das ist ja auch nicht das, was diese Folge machen wollte. Das, klar, das ging ist ja nicht. Darum.
Das ist jetzt auch.
Das war ja bei dem Brock, wie der vergiftet wurde, auch überhaupt nicht zu sehen.
Ja, aber hat man zumindest nicht gesehen, wie er die ganze Zeit am Tisch sitzt und sie die ganze Zeit die Packung in der Hand festgekrallt hält und man vorher wahrscheinlich nicht wusste, an welchem Tisch die sitzen werden, weil die sich jedes Mal in diesem Café an einen anderen Tisch sitzen.
Nee, die sitzen glaube ich, immer an derselben Stelle.
Echt?
Okay. Also zumindest das
war der ganze Punkt.
Das war der Gag an der Sache.
Okay, dann unter dem Aspekt, dann, okay.
Es war immer derselbe Tisch.
Das war der Witz. Es war dieselbe Uhrzeit, derselbe Treffpunkt. Mhm. Sie war vollständig berechenbar. Und das ist ihr zum Verhängnis geworden.
Nee, mir war nicht klar, dass es jedes Mal derselbe Tisch ist. Ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass es immer was anderes ist.
Er sagt ja sogar
Tuesday, 10 a.m.
Genau. Sie hat sogar den Zeitpunkt noch beibehalten, den sie mit ihm hatte.
Sie ist Gewohnheitsmensch. Sie hat das Café und den Zeitpunkt beibehalten, dass sie den Tisch beibehalten hat.
Das fand ich eigentlich das, was nicht so ganz gepasst hat. Ne? Die ist so extrem vorsichtig und total planvoll, um das alles zu verdecken. Und dann macht sie halt sowas, wenn sie den Geschäftspartner wechselt, lässt sie den Termin und Ort gleich. Das ist
das Problem von den Deutschen. Die sind einfach zu sehr Gewohnheits- und Ordnungs-.
Ja, also
ja.
Sauerkraut, Würstchen, Sauerkraut.
Oktoberfest.
Ich habe die Erklärung, die gibt, glaube ich, Walt auch während dem Gespräch irgendwann, dass er meint, so ihr Tagesplan, der ist so dicht gepackt oder über die Woche so dicht gepackt, dass sie gar keinen anderen Termin mehr frei hat als diesen Dienstag. Mhm. Also so habe ich das verstanden. Das ist zwar vielleicht auch weit hergeholt, weil Termine lassen sich auch mal ändern oder so, aber wäre zumindest ein Erklärungsansatz.
Ja, also das ist jetzt auch nicht so. Also
ja, um nochmal von diesem konkreten Beispiel jetzt ein bisschen zurückzugehen auf die, nennen wir sie letzte Staffel, also die zweite Hälfte, ihr wisst schon. Ich war, glaube ich, so gefesselt und aufgeregt wie bei keinen Folgen zuvor. Also gerade speziell in der Ozymandias, da waren 60 Minuten Hochspannung und Nerven aufreibend ohne Ende.
Du bist halt auch eine Pussy.
Ja, das kann auch sein.
Es kommt erschwerend hinzu.
Ja, aber so insgesamt gesehen, mit auch ein bisschen Abstand, habe ich an den letzten Folgen so viel zu kritisieren wie ansonsten nichts bisher bei Breaking Bad. Also gerade was jetzt Plotholes und Vorhersehbarkeit angeht, war diese halbe Staffel schon sehr seltsam.
Ja, weil, also, ich bin mir nicht sicher, das Wichtige ist, da die Plotholes zu kritisieren, weil ich weiß nicht, das wirkt so ein bisschen so, als würdest du irgendwie der Romeo und Julia nehmen und dich am Ende aufregen, dass sie zufällig gleichzeitig sich da irgendwie treffen und dann beide sterben und das eigentlich nur wegen so einem dummen Zufall, den man eigentlich lösen könnte, wenn man einmal miteinander redet. Aber der Punkt ist ja, dass da irgendwie die Geschichte endet und zwar auf eine bestimmte Weise. Und
ja, aber so dieses Ganze, also zum Beispiel auch diese Nazi-Gang, ich meine, bitte, also da hätten wir sich doch ein bisschen was Kreativeres einfallen lassen können als so eine stereotypische Nazi-Schlägertruppe.
Aber vielleicht hat es das auch gebraucht. Das ist halt der ultimativ böse Gegenspieler, dem man keinerlei Sympathie entgegenbringt.
Na, wobei, also zum Beispiel, ich fand zum Beispiel die Figur des Todd, fand ich extrem interessant.
Ja, der sieht halt aus wie Matt Damon und hat auch dieses jungenhafte.
Und er lächelt auch immer mal.
Ja, und der lächelt und der ist eigentlich der total nette, aber total gleichzeitig komplett kaltblütig. Ja, und das macht ihn schon ein bisschen interessant. Aber die restlichen, das sind doch eigentlich nur so Hassobjekte, die man halt dann irgendwann weghaben möchte.
Also, was ich interessant finde im Kontext dessen, was Lukas gerade gesagt hat, ist, dass genau dieser Umstand, dass das eben alles gerade so glatt läuft und dass die sich halt zufällig alle in diesem Container aufgehalten haben und dass halt seine selbstgebaute Selbstschussanlagen, Maschinengewehrmaschine plötzlich zufällig eben genau den richtigen Radius hatte und dass er genau da parken konnte und dass er genau, dass das alles so super glatt aufging, das hat ja sofort auch die ersten Theorien hervorgebracht, die dann zum Beispiel davon ausgingen, die dann den Cut gesucht haben in dem Moment, wo er in, wo war das, nicht Alaska,
New Hampshire,
genau, in diesem Auto sitzt und die Sirenen herannahen und er den Schlüssel unter der unter dem Sonnenschutz findet, dass das quasi der Moment gewesen sein soll, in dem, also ab dem sich alles nur noch in seiner Fantasie abspielt. Mhm. Das ist eine interessante Theorie,
auch,
weil alles super glatt läuft und
in seinem
Sinne alles funktioniert.
War auch eine der ersten Theorien, die ich dazu gelesen habe und auch die, mit der ich mich mittlerweile am meisten angefreundet habe. Also diese Idee gefällt mir tatsächlich so gut und macht für mich dieses Ende so viel erträglicher und besser.
Aber warum soll das so sein? Das leuchtet mir jetzt gerade nicht ein.
Naja, also die Idee in diesem Artikel ist quasi, dass er sitzt in diesem Auto und erfriert quasi, also ist im Sterben. Und anstatt sein bisheriges Leben läuft halt sein Plan vor den Augen des Zuschauers ab, wie er sich vorstellt, dass es jetzt weitergeht. Und deswegen funktioniert es dann auch alles so perfekt und halt auch nahezu überperfekt, weil es halt, wie gesagt, ein Traum und eine Vorstellung ist. Und auch, das war auch dann ein bisschen begründet durch zum Beispiel jetzt spezielle Kameraeinstellungen, also dieses in Zeitlupe herunterfallen des Schlüssels unter der Sonnenblende, das auch so surreal wirkt und wie er gegen die Scheibe schlägt und der Schnee fällt halt so runter. Das ist also schon quasi alles irgendwie unreal wirkt und deswegen in irgendeiner Traumwelt geschehen muss.
Ja, aber was wäre das denn bitte für ein unbefriedigendes Ende, wenn er dann am Ende aufwacht und dann ist er irgendwie in seinem Auto gestorben? Ich meinte, was soll das? Also das passt einfach nicht.
Ja, es gibt ja auch keinen Hinweis in der Episode.
Ja, und also so, ich weiß nicht, Breaking Bad ist ja jetzt nicht so, als wäre es nicht bis jetzt auch so ein kleines bisschen aufgefallen mit kreativer Kameraführung. Und da jetzt dann, es ist in Zeitlupe zu schreien und sich dann also daraus sowas zu konstruieren, das finde ich schon etwas schwierig.
Ja,
also,
Lukas, Marcel, da müssen wir es natürlich in 100 Jahre in 100 Jahre Literaturkritik gehen und uns fragen, ob denn Autorenintention überhaupt relevant ist für die Frage, ob die Macher das so wollten. Also ich finde, die Theorie hat durchaus eine schöne Argumente auf ihrer Seite. Sie fällt halt dann auseinander, wenn wir quasi Dinge erfahren, die Walter halt nicht wissen kann. Ja, was mit Jesse passiert beispielsweise, ja, kann er effektiv nicht wissen.
Peter, das ist
und auch nicht, wo der gerade ist in dem Moment und so. Also da fällt natürlich alles schon auseinander, aber das ändert ja nichts daran, dass man die Theorie interessant finden kann und sie vielleicht sogar für sich selbst als das vorzuziehende Ende sehen möchte. Es stimmt jedenfalls. Also alleine, dass die Theorie relativ schnell, glaube ich, auch von unterschiedlichen Leuten im Netz aufgegriffen wurde, so fast zeitgleich. So wurden dann darauf hingewiesen, ach übrigens, die und die hatte das in dem Artikel auch schon geschrieben. Und dann so, sorry. Deutet ja irgendwie darauf hin, dass die Leute dass die Leute vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt ein Problem haben mit dem Ende, das sie dann halt gezeigt haben. Mhm. Als soweit, wie es Lukas eben schon erwähnt hatte, vielleicht halt alles doch ein bisschen zu glatt im Sinne von Walter vonstatten geht. Dass halt der eine oder andere Bruch vielleicht auch in seinem brillanten Plan dem Ganzen vielleicht auch geholfen hätte. Aber
da
muss ich jetzt natürlich auch niemandem sagen, was er bei dem Serienende zu empfinden hat, aber ich fand es erwähnenswert eben.
Ja, also ich finde diese Kritik auch völlig angebracht und auch sehr relevant, aber ich weiß nicht, ob ich dann jetzt so.
Ich sehe halt auch, also ich finde es auf jeden Fall gut. Ich kann das zum Beispiel nicht teilen, was du vorhin gesagt hast, Jeff, dass es irgendwie zu wenig düster geendet hat, dass es zu gut geendet hat. Weil die Serie, das hat Marcel ja schon kurz angesprochen, hat einfach auch diesen Stil man hat das Gefühl, dass die Schreiber schon auch darauf aus waren, das rund zu machen. Und rund heißt in dem Fall auch, dass es für den Zuschauer auch ein befriedigendes Ende am Ende gibt. Und das geht meiner Meinung nach nur so in der Form ungefähr, wie sie es jetzt auch gemacht haben.
Ja, ich glaube, die Serie ist halt auch darauf ausgelegt, dass bis zu einem gewissen Grad die Zuschauer auch Sympathie Walt gegenüber zeigen. Und das hat sich, glaube ich, obwohl sehr viele schlimme Sachen passiert sind und sehr viele schlimme Aktionen von Walt ausgingen, hat sich das, finde ich, auch bis zum Ende der Serie durchgezogen, sodass man dann vielleicht am Ende vielleicht sogar ein bisschen froh ist, dass es so gelaufen ist, dass man sagt, okay, irgendwie die Kohle geht an seine Familie, seine ganzen Gegner sind irgendwie tot, er stirbt dann noch, muss nicht im Gefängnis leiden, sonst irgendwas. Und stirbt dann sogar noch an der Schusswunde, bevor ihn der Krebs holt.
So. Was mich eigentlich am meisten...
Als Zuschauer ist das schon befriedigender,
ja.
Wenn man dann halt, zumindest wenn man es aus der Sicht sieht von jemandem, der so ein bisschen mit Walt sympathisiert.
Was mich in der letzten Folge eigentlich am meisten beschäftigt hat, ist, warum Jesse davonkommt. Ich habe so mal angefangen, irgendwie zu überlegen, was jetzt eigentlich der Grund für ihn ist, dass er überlebt.
Er stirbt als einziger. Halt dann in einem Autounfall in der nächsten Folge.
Ja, warum er als einziger überlebt von der Drogenbande. Und alle anderen draufgehen. Ist er jetzt so das?
Ja, also Jesse ist ja schon auch durchaus gestraft, indem also die Mutter seines Kindes ja eiskalt ermordet wurde. Also ne, Jesse ist die Frau, die er wahrscheinlich auch immer noch geliebt hat, zumindest sah es so aus.
Ist ja nicht sein Sohn, oder?
Nee, ist nicht sein Sohn.
Ja, gut. Ja, genau. Quatsch.
Ja. Seine Freundin halt, ja.
Ja. Okay. Seine Ex-Freundin.
Ja.
Aber
ja. Ja. War jetzt für mich nicht so das Riesending, aber schon krass, das stimmt.
Also das war halt sehr unerwartet. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist halt auch, das
war gut.
Nee, ich weiß nicht, ob das gut war, aber das tut sehr wenig, es bewirkt sehr wenig für den Rest der Handlung, außer dass Jesse einen Grund hat, da eingeknastet zu bleiben.
Also Jesse hat schon halt da echt ein paar harte Tage hinter sich gehabt, ne? Also dieses... Zuschauen, wie sie vor seinen Augen erschossen wird, dann in diesem Meth-Labor eingeschlossen und in diesem Kerkerloch.
Soll das jetzt dann, meinst du damit, das ist so quasi die, also er verdient dann quasi das Überleben am Ende, hast du jetzt das damit gemeint?
Ja, ich würde das jetzt nicht so in so als quasi Gegenleistung oder so sehen. Ich wollte damit nur diese Aussage ein bisschen widersprechen, dass Jesse ja quasi gut davongekommen ist. Ich meine, er hat zwar überlebt, aber hat dafür halt schon auch einiges an Preis bezahlen müssen.
Ziemlich kaputt jetzt, ja.
Also man könnte das halt ein bisschen so aus einer christlichen Perspektive sehen, dass Jesse jetzt irgendwie durch die Hölle gegangen ist und so viel erleiden musste und eigentlich das alles nicht wollte und deswegen vielleicht dann verdient hat, noch zu überleben.
Das mit dem alles nicht wollte, das habe ich mir überlegt. Mal versucht, Jessys Weg von Anfang an irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen. Ist er eigentlich... So, ist er ein richtiger Mittäter oder ist er immer nur so ein bisschen mitgezogen
eigentlich
worden?
Eigentlich ist er ja immer nur der Mitläufer, der von, warum sage ich ständig Hank, der von Walt angetrieben wird, Böses zu tun, würde ich mal sagen.
Naja.
Also
ich meine, es ist ja nicht so, als würde ihn jemand dazu zwingen, Drogen zu machen. Also er kann ja auch...
Ja, aber er hat sehr wenig andere Optionen.
Ich würde schon sagen, dass Jesse sehr eindeutig freiwillig bei dieser Sache dabei war, bis zu diesem Punkt, wo er halt erfahren hat, dass Walt Brock umbringen wollte, beziehungsweise vergiften, wo er schon auch dieser eindeutige Bruch stattgefunden hat, wo auch so die Sympathie ihm gegenüber quasi erloschen ist und was auch letztlich ja wohl der Grund dafür war, dass er ihn an Hank verraten hat.
Ich denke, auch auf dieser Seite des Spielbretts gibt es bei Breaking Bad keine Unschuldigen.
Ja.
Ich wollte nochmal kurz zurück, was mich am Ende gesamt stört. Und zwar habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Walt dafür, was er eigentlich alles angerichtet hat, ja fast, also für mich zu gut weggekommen ist. Ich hätte mir ein moralischeres Ende gewünscht, in der Walt bestraft wird und halt, weil jetzt ist es ja tatsächlich so, dass er eigentlich wirklich alles erreicht hat. Ne? Seine Familie hat das Geld gekriegt und er hat alle Bösewichte beseitigt und Jesse ist frei und wie er da hingekommen ist, ist halt eigentlich auf moralisch höchst fragwürdige Weise geschehen. Sodass quasi die Botschaft, die mit der man aus dieser Serie rausgeht, ist: Koch Meth, verdienen Millionen an Dollar und du kannst einigermaßen glimpflich davonkommen.
Ja, deine Frau und die Schwester deiner Frau können sich nicht mehr ausstehen, dein Sohn hasst dich. Du siehst deine Tochter nie aufwachsen und am Ende stirbst du in irgendeinem auf dem Nazi-Compound in dem Meth Lab.
Ja, aber ein Großteil davon ist ja einfach die Tragik eines Krebsleidens.
Ja.
Ne, also dieser Tod, der halt für ihn jetzt mehr oder weniger unausweichlich war, der wäre halt vermutlich so und so gekommen.
Ja, aber dass seine Familie ihn hinterher hasst und als seine Familie irgendwie in Brüche geht und die Hälfte und Leute tot sind, das ist.
Vielleicht muss man da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, sich in die amerikanische Gesellschaft versetzen, wo möglicherweise der Tod eine schlimmere Strafe ist als halt eine 100 Jahre im Gefängnis oder so.
Das könnte natürlich auch sein. Auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, dass es trotzdem noch sehr, sehr glimpflich für ihn, weil er zustatten gegangen ist, weil er ist halt tot. Er bekommt das alles nicht mehr mit. Er musste dann, okay, er musste noch so ein paar Momente erleben, dass ihn seine Familie hasst und nicht mehr mit ihm reden will, aber er hat eigentlich die Ziele, die er sich am Anfang der Serie gesteckt hat, nämlich irgendwie die College-Ausbildung seiner Kinder zu finanzieren und seine Frau abzusichern und so weiter. Das hat er ja eigentlich alles geschafft.
Ja, das weiß man ja nicht so genau, weil also zumindest seine Frau muss ja jetzt theoretisch auch mit Strafverfolgung rechnen.
Ja gut, der hatte aber mit den Koordinaten für das Grab von Hank und seinem Kollegen, dessen Name mir gerade entfallen ist, hat er ja eigentlich schon einen Weg gesteckt, wie sie da aus der Situation wieder rauskommt, weil sie sich damit einen Deal raushandeln kann.
Ja, also für mich ist das jetzt kein so, also für mich ist einfach nicht klar, dass jetzt Skylar zum Beispiel da völlig frei rausgeht, die Kohle hat und dort für immer glücklich leben kann. Ich sehe es schon so, dass die noch zu tun haben wird eine Weile mit dem.
Ist tatsächlich halt auch eine Frage, ob sie lieber ihren krebsleidenden Mann beerdigt hätte oder ihren Meth-Kingpin, der einen Haufen Tode auf dem Gewissen hat, der zum Schluss in der Schießerei ums Leben gekommen ist. Das ist halt auch eine Frage, mit was man eher leben kann.
Die Familie, die restliche Familie ist auch sozial für immer und ewig ausgelöscht. Ja.
Also ich denke, man kann schon sagen, das Ende war das, dass sich Walter angesichts der Umstände, die sich eben angekündigt haben, gewünscht hat. Mhm. Ja? Und ob man das jetzt, ob man sich da jetzt vielleicht ein noch moralischeres Ende gewünscht hätte oder nicht, ist wahrscheinlich gar nicht so der Punkt, weil der Punkt der ganzen Serie, wir müssen uns ja nochmal dran erinnern, ist es im Kern die Transformation eines 0815 Familienvaters, gut meinend, aber letztlich erfolglos, zu etwas, das wirklich ganz kurz vor dem James-Bond-Bösewicht Halt macht, zu zeigen. Ja? Das ist im Prinzip das, was wir jetzt über 6 Staffeln gesehen haben.
Und es gibt ja diese eine,
5, was auch immer.
Diese eine Schlüsselaussage am Ende in der letzten Szene mit Skylar und Walter, jetzt habe ich auch fast Hank gesagt. Wo er dann eben doch sagt, ne? Ich habe es nicht für euch gemacht, sondern
ich fand's geil. Ja, ich habe es für mich getan. Das war für mich die beste Szene der letzten Staffel. Mhm. Das war vielleicht auch der Schlusspunkt für den Bogen, den der Charakter eben macht über die Zeit. Das Eingeständnis, er hat es nicht für die Familie getan. Eigentlich hat er es vielleicht am Anfang, also vielleicht war das die anfängliche Motivation, aber sehr, sehr schnell hat es dann eigentlich für sich getan. Und das ist ein sehr starker Moment in der Serie gewesen, finde
ich. Was ich mich dann während der Szene auch gefragt hatte, ist, ob das vielleicht nicht auch so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall ist, um zu zeigen, was denn passiert, wenn Leute, die eigentlich Größeres in ihrem Leben vorhaben, das plötzlich irgendwie zurückstecken und dann halt statt irgendwie der großen Karriere als Chemiker in einer frisch gegründeten Firma einen auf Lehrer machen wollen. Also dass man dann quasi sagt, okay, der hat jetzt versucht, seine eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit hinter denen der Familie zurückzulassen und hat aber deswegen so viel Geschmack an der ganzen Meth-Geschichte gefunden, weil er sich da austoben konnte, weil er da wieder irgendwie an seine Grenzen gekommen ist.
Ja gut, also er war letztendlich, also meinst du, dass er dann halt Chef wieder war von seinem eigenen Meth-Business, Global Player?
Ja, und er hatte Herausforderungen. Also er hatte ja sonst nichts, er war ja total überqualifiziert für seinen Job. Er hatte ansonsten ja natürlich, er hatte seine Familie, die hat er auch geliebt, aber er hat halt im Endeffekt sehr viel für sie aufgegeben und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen, könnte man das so interpretieren, dass er dann halt da, als er mit der Meth-Geschichte angefangen hat, wieder Gefallen daran gefunden hat und sein eigener Herr zu sein, selber unter Kontrolle alles unter Kontrolle zu haben oder es zumindest zu versuchen und halt krassere Herausforderungen zu haben.
Man sagt ja auch in dieser Szene, I was good at it.
Ja, genau. Deshalb bin ich da auch irgendwie so drauf gekommen.
Ja. Eine Sache, die wir vielleicht noch zu dieser letzten Folge, ob ihr mir da helfen könnt. Was sollte diese Szene mit Jesse in dieser Holzwerkstatt?
Er hat doch früher, er hat doch ganz irgendwann in Rehab, als er da irgendwie in diesem ich pflanze Blumen und wohne in einem Tipi und rede mit Leuten über meine Drogenerfahrung, hat er doch mal so eine Story erzählt, wie er irgendwie seinen einzigen Moment in der Schule, als er Stolz hatte oder so, war, als er irgendwie eine Kiste gebaut hat aus Holz, die irgendwie voll toll war und so. Und das war dann voll geil. Und dann hat er die irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er mit der dann gemacht hat.
Ja, das war sein Happy Place. Also das war quasi, er hat sich an dem schrecklichsten möglichen Ort quasi gefunden. Man hat ihn nicht sterben lassen, man hat ihn unter Druck gesetzt, dass dann andere Leute noch zur Schule getötet werden, wenn er nicht das macht, was er soll. Er wollte da einfach nicht mehr und er hat sich dann quasi während seiner Arbeit vermutlich an seinen Happy Place zurückgezogen, wo er dann sich vorstellt, dass er denn in Wirklichkeit diese tolle Holztruhe baut, statt Meth zu kochen. Also so habe ich das jetzt interpretiert.
Also das war ja auch so eine Szene, die einem so richtig das Herz bricht.
Ja,
das war ganz.
Die war für mich ein bisschen überpathetisch, so ein Tick.
Ja. Ja, es war vielleicht auch so gedacht.
Ja, du willst einfach nur, dass Leute sterben. Das
haben wir ja. Genau, sterbt genau, alle sterben.
Genau, Phil will, dass alle sterben. Das haben wir schon bemerkt.
Ja, jetzt kurz so die letzten sechs Folgen waren es?
Acht.
Acht Folgen, Entschuldigung. Ja, Lieblingsfolgen. Bitte jetzt einsenden.
Puh, also ich habe eine Lieblingsszene. Ich kann aber gerade nicht mehr sagen, in welcher Folge die kam. Und zwar eine meiner Lieblingsszenen war dieser Übergang an dieser Stelle, wo die Schießerei stattgefunden hat, wo man zuerst so...
Also Mandias.
Ja, genau. Das war die Folge. Also ich fand es schon sehr großartig, wo man dann so diesen Platz gesehen hat, wo sie früher gekocht haben und wie dann die einzelnen Gegenstände und Charaktere so weggefadet sind und man plötzlich dann mitten in der Schießerei stand. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das war sehr schön, ja. Schön stilistisch gemacht.
Genau, genau.
Ja, also ich hab mir sehr schwer getan, damit eine Folge rauszusuchen, deswegen habe ich eine Hitlist. Da ist Ozymandias, ist auch an zweiter Stelle. Aber die davor habe ich tatsächlich noch ein bisschen davor, weil ich finde, die ist...
Welche ist es?
Die heißt, ich kann den Namen nicht aussprechen, Tohaile oder so.
Wir wissen jetzt auch nicht, welche Folge
ist die, das ist die Folge, in der er dann von Jesse angerufen wird und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss da hinfahren und dann rast er dahin und dann wird er verhaftet.
Also die Folge davor.
Genau, weil das die Folge ist, wo halt irgendwie, wo man so sieht, dass alles jetzt außer Kontrolle ist, es bricht zusammen und sie ist halt einfach die Regie in dieser Folge ist halt irgendwie brillant. Also die ist, da saß ich dann wirklich mit extremem Herzklopfen da. Also da sind die Einstellungen sind total gelungen. Diese Schießerei ist total großartig inszeniert. Die funktioniert halt einfach sehr gut. Ja. Und dann natürlich Ozymandias, die ist natürlich auch allein schon in ihrer Zerstörungskraft total großartig. Und natürlich wegen dieser Anfangssequenz. Und an dritter Stelle habe ich tatsächlich das Finale. Also weil mir gefällt es sehr gut, diese Präzision und diese gewisse Perfektion, die diese Folge hat. Also die hat so ganz sauber eingeteilt in die drei Akte und alles funktioniert. Und sie schämt sich halt auch gar nicht dafür, einfach so die Plot-Armor für Walt rauszuholen und dass das alles halt funktioniert. Weil es in dieser Folge nicht darum geht, irgendwelche Komplikationen noch einzuführen, sondern da geht es einfach darum, alles irgendwie fertig zu machen und noch ein Schleifchen drum so. Und ja, diese Halluzinationssequenz hat mich mitgenommen. Ja, Phil, sag doch mal was.
Ich habe keine Lieblingsfolge.
Okay.
Das macht für mich keinen Sinn. Ja. Das ist alles gut.
Alles gut. Also ich glaube, sowas wie Breaking Bad sollte man dann halt auch eher als Gesamtwerk bewerten.
Ja, aber man darf ja nicht vergessen, jede Folge ist halt auch immer noch ein bisschen was Eigenes. Klar. Das sind auch unterschiedliche Leute, die Regie führen und die Folge schreiben und so. Kann man schon ein bisschen.
Ja, und es ist auch interessant, dass alle bisher genannten auch in der fünften Staffel aufzufinden war.
Ja, also ich habe es explizit auch die letzte Staffel gesagt, ne? Also nicht von der ganzen Folge, weil ich erinnere mich einfach nicht mehr an die ersten paar Staffeln.
Das ist auch zu lange.
Okay, aber ungeachtet der Aufgabenstellung hätte ich noch eine in der fünften Staffel anzubieten, die ich mir jetzt eh schon vorbereitet hatte, nämlich die programmatisch benannte mit dem Titel Say My Name, das ist Nummer 7. Mhm. mit der sehr memorablen Szene, in der Jesse und Walt und auch Mike Declan, diesen ja eigentlich Mitbewerber aus Phoenix, treffen. Und
das war gut, der, ja.
Ja, der Hochpunkt ist dann, wenn wenn Walt ihn quasi auffordert, seinen Namen zu sagen.
Say my name.
Und genau, und Walt besteht darauf, dass Declan bereits weiß, wer er ist. Hm. Und er sagt ihm, dass er Gus Fring ermordet hat. Und es endet dann tatsächlich damit, dass Declan ihn als Heisenberg identifiziert und Walt sagt dann, damn right. Das ist ein ganz starker Moment. Und da, und das ist einer der Momente, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wo wir uns dann halt auch in dieser Situation mal wieder ganz deutlich wiederfinden, dass wir halt einfach akzeptieren müssen, dass wir jetzt, dass wir hier quasi einem Bösewicht zuschauen und nicht irgendeinem, sondern
den.
Ja, ganz starke Szene, ganz starke Folge. Regie geführt hat Thomas Schnauz. Ja. Und das wäre mein Vorschlag zu dem Ganzen. Mhm.
Ja, was ich
in ja, so der Lukas muss noch
was. Ja, also der Lukas, die Say My Name Folge gehört auch auf jeden Fall mit zu meinen Lieblingsmomenten. Ansonsten will ich schon mal sagen, wie gut mir so diese Phase mit Gus Fring gefallen hat, so alles in allem. Auch er als Charakter. Dazu Hector Salamanca, der Bing Salamanca, unvergessen.
Ding
Salamanca. Und eine Folge, die mir auch sehr speziell im Gedächtnis geblieben ist, von der ich jetzt aber leider nicht genau weiß, wie sie heißt, aber ihr werdet euch eventuell erinnern, ist diese Rückblendenfolge aus Gus Frings Vergangenheit, wo er
als Hector
wo er bei diesem Kartellboss, genau, die Poolparty. Ja. Die würde mir jetzt noch einfallen.
Also sowas finde ich ja generell immer sehr interessant. Ja,
also ich oft stören mich so Folgen, die so aus der Reihe fallen. Also es gibt ja viele Serien, die sowas zwischendrin mal einbauen und so auf einmal ist alles schwarz-weiß oder
die Mad Men Drogenfolgenfolgen, die ist jede Staffel eine Drogenfolge.
Aber in dem Fall, die war auch sehr intensiv und ziemlich gut.
Ich habe mir mal, mir ist so eingefallen, am Anfang gab es ja noch viel Humor in Breaking Bad.
Ja, der ist dann so langsam hinweggefadet.
Und der letzte.
Der wirklich, wurde auch irgendwie, glaube ich, immer dunkler.
Der letzte wirklich lustige Moment, der mir noch einfällt, ist Anfang der fünften Staffel, versuchen die irgendwie Beweismaterial im Polizei, in der Asservatenkammer unschädlich zu machen auf so einer Festplatte.
Und
fahren mit so einem gigantischen Magneten da rein und dann klebt der an der Hauswand.
Yeah, bitch! Magnets!
Das ist aber ziemlich am Anfang der fünften Staffel
gewesen. So erste, zweite Folge irgendwas.
Ja.
Ich glaube, danach ist mir nichts mehr eingefallen, was
lustig war. Ja, wobei, solange der Bob Odenkirk noch dabei ist, oder der Saul halt, gibt es dann immer noch so Momente, wo man dann kurz so, okay, ist halt doch schon ziemlich lustig. Ja, aber er hat dann ja auch, übrigens, sehr, sehr schöner Abgang, den er dann noch bekommen hat, wenn er dann irgendwie nach, weiß nicht, Alaska, nee, irgendwo irgendeiner von den Flyover States, ich weiß es nicht mehr, irgendwie, it's over oder irgendwie so, was sagt er? Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, weil er dann sich...
Wenn er Glück hat, dann managt er einen was?
TGI Fridays oder so?
Ja, irgendwie so, irgendein Fastfood-Restaurant.
Ja, in so auch eine fünfte Staffel fand ich es auch ganz interessant, diese einzelnen Szenen, die man immer mal wieder am Anfang der Serie, der Sendung gesehen hat, die so Hanks, Walts letzten Tag darstellen. Also wo man immer mal wieder so, er sitzt da in diesem Restaurant und er wirft sich da irgendwie den Bacon auf seinen Teller und er guckt in den Kofferraum und da sieht man dann irgendwie die Waffe und die ganze Munition drin und so weiter. Das fand ich auch sehr interessant als Stilmittel, weil als diese Schießerei, als eigentlich als Walt von Hank und von Jesse und so weiter in der Wüste entdeckt wurde, da war schon klar, die überleben das nicht. Also zumindest Hank kann das nicht überleben, weil Walt ja letzten Endes dann in diesen Szenen, die sich über die Serie, über die letzte Staffel so streuen, ja als mehr oder weniger frei laufender Mensch dargestellt wird. Und da ist eigentlich schon relativ klar, dass das muss irgendwie passieren, dass da jetzt die Typen noch kommen. Mhm. Oder dass irgendwas passiert, weil das kann nicht sein, dass er festgenommen wird.
Ja, doch, ja. Ja, ich erinnere mich auch dran, dass ich mir gedacht habe, na, diese Absage von der Nazi-Gang, da muss ja noch irgendwas mit denen passieren, die müssen ja kommen. Ja,
genau.
Das war zum Beispiel was sehr Vorhersehbares, fand ich.
Und das ist auch das, wo ich vielleicht wieder dran anschließen könnte, was Lukas vorhin gemeint hat, dass die letzte Staffel sehr vorhersehbar ist. Und ich glaube, das ist Absicht gewesen. Also, dass man diese Szenen zwischendrin eingestreut hat, um da eine gewisse Vorhersehbarkeit einzubringen. Das ist. Oder vielleicht um die Spannung zu erhöhen. Man weiß es nicht so genau.
Ja. Ich persönlich fand diese Flash-Forwards, die waren irgendwie besser, als man noch nicht, also eben, als man sie geschaut hat, waren sie besser, als sie jetzt im Rückblick sind. Vermutlich. Weil letzten Endes wurden sie ja dann doch schon sehr schnell abgehandelt, so die ganze Geschichte, warum sie da sind und so. Also das war ja dann so, wir sehen jetzt irgendwie eine Staffel lang den Flash-Forward und dann sehen wir halt wirklich kurz die eine Szene, wie er da sitzt und dann ist es halt geklärt, was da passiert. Also das wird ja nicht...
Ich glaube, die Auflösungsszenen dafür kommen alle erst in der letzten Folge, oder?
Genau, und sie sind halt auch dann wirklich so minimal, so klein gehalten wie möglich. Also
Ja, also es hat natürlich nicht so den Aha-Effekt gehabt, wie ich glaube, erste oder zweite Staffel, wo immer wieder der Pool gezeigt wurde mit diesen herumschwimmenden Teilen.
Mit dem pinken Bären, dem ein Auge auch raushängt oder so.
Wo dann am Ende die Ursache dafür, glaube ich, der Flugzeugabsturz war. Genau. Das war natürlich schon ein bisschen krasseres
Aha-Moment. Da hat man sich tatsächlich auch sehr, sehr lange gefragt, oh Gott, passiert da jetzt irgendwas?
Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was der Grund dafür sein könnte, dass da Zeug rumschwimmt. Ja. Das war für mich komplett offen. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Gedanken drüber zu machen.
Ich habe da irgendwie so drüber nachgedacht, was denn da jetzt passieren könnte und dass vielleicht irgendwie von irgendwelchen Gegnern Walls Haus angegriffen wird oder weil man sieht ja zwischendurch, glaube ich, ist seine Brille irgendwo rumliegen oder so, irgendwas war. Mhm. Oder dass irgendjemand halt stirbt oder so. Aber dass es dann so passiert, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und das ist, glaube ich, auch da so angedacht gewesen.
Ja.
Aber es waren halt auch sehr schöne Effekte da drin. Also diese Schwarz-Weiß-Bilder und dann hat man nur als einzig farbiges Objekt im kompletten Bildschirm hat man dann halt irgendwie diesen pinken Bären gesehen. Das war schon nett gemacht.
Wenn wir schon bei irgendwie Kinematografie, ist das ein deutsches Wort? Ich glaube nicht. Bildgestaltung. Ja. Jetzt im Rückblick kann man ja auf jeden Fall das nochmal unterstreichen, was wir auch damals schon in der Retinacast-Folge gesagt haben, dass halt, also Breaking Bad setzt halt schon nochmal ganz neue Maßstäbe für das, was in Serien mit Kameraarbeit gemacht wird. Also ich weiß nicht, ob sie dafür schon mal Preise bekommen haben. Ich hoffe, dass sie auf jeden Fall noch welche bekommen, weil also sie haben diese brillanten kreativen Einstellungen, die dann sehr gut auch funktionieren in den Szenen. Sie haben einfach wunderschöne Bilder, also zum Beispiel jetzt, wo wir es gerade von Ozymandias, nee, Moment, vom Finale hatten, die Szene, die Chef meinte, wo Walt bei Skyler in der Küche ist. Da sind zwischendurch, es gibt dann so einen Shot, wie sie irgendwie so in so einem Lichtstrahl an dem Tisch sitzt und das ist einfach so ein Bild, das ist perfekt, da kann man nichts mehr besser machen, wenn man hinter der Kamera steht. Es ist sicher auch so, dass auch das Color Grading, der Herr Vince Gilligan ist ja auch sehr mit der Farbe, hat er das ja auch. Es gibt ja auch so Zitate von ihm, dass er sich da daneben setzt und das jede Szene einzeln nochmal sich anguckt, dass es alles passt.
Es gab eine Szene, die mir auch immer so im Gedächtnis in der ganzen Serie in Erinnerung geblieben ist. Ihr erinnert euch bestimmt diese beiden mexikanischen Killerbrüder, die in einer Folge, ich glaube dritte Staffel oder so, so am Anfang der Episode
über den Boden
kriechen. Ja. Ganz fantastisch, ne, wie das inszeniert war.
Ja, also sie können es halt einfach und ich glaube, es hilft natürlich auch, dass die Serie irgendwie auf echtem Film, also das ist nicht digital gefilmt, sondern wirklich auf Film, oldschool. Das trägt sich ja auch dazu bei, dass die Farbe so gut und alles so wunderbar aussieht. Wobei man da inzwischen das natürlich auch digital kann man das schon machen. Es ist nur ein bisschen schwieriger.
Ja, eine Sache, für die Breaking Bad ja auch bekannt ist, und da fällt mir jetzt speziell eine Szene aus der letzten Staffel ein, wo zum Beispiel Walt von innerhalb einer, ich weiß nicht, ist es ein Fass oder eines Glases, irgendeines Containers. Man sieht eine dreckige Scheibe von innen und sieht dann plötzlich Walts Gesicht, nachdem er diese Scheibe freiwischt.
Das ist, glaube ich, im Labor, wie irgendwas
aussieht. Ja, irgendwo. Oder auch, ich glaube, mit diesen Geldfässern gab es mal was in diese Richtung. Ja, solche Dinge, die sind zumindest nach dem, was ich bisher so gesehen habe für Breaking Bad, ziemlich einzigartig. Und das halt auch immer wieder, also diese ungewöhnlichen Kameraperspektiven.
Also was,
halt
was so besonders ist, finde ich, dass die sich auch immer was Neues einfallen lassen. Es ist nicht immer derselbe Trick, nicht immer dieselbe lustige Perspektive von unten oder immer von der Seite oder immer aus einem Fass, sondern sind immer neue
immer
Sachen.
Immer aus dem Fass, das fällt. Die Serie würde ich gucken, die komplett aus dem Fass gefilmt.
Die Serie aus dem Fass. Also ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass so bei The Wire ist es mir teilweise aufgefallen, da gab es immer so mal so seltsame Szenen, wo man bestimmte Räume nur durch ein Spiegelbild beobachten kann als Zuschauer und so weiter. Das sollte vielleicht eher so wirken, als ob man dann mittendrin steht, aber ich glaube, bei Breaking Bad haben die das tatsächlich so gemacht, um dann noch ein bisschen Kontrast reinzubringen, dass man halt sich bewusst ist, oh, ich bin da nicht als Zuschauer dabei, ich bin jetzt hier die Kamera. Und wenn die Kamera mal auf der Spitze von einem Spaten, der gerade irgendwie einen Garten umgräbt, sitzt, dann sitzt die halt da. Und das ist halt, das macht es halt schon interessant, auch mal so Szenen aus ganz ungewohnten Blickwinkeln zu betrachten. Das ist schon cool.
Also es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht viel mehr als die Serie auch optisch ansprechend zu machen, interessant zu machen.
Ja. Also ja, oder auch mal
Abwechslung zu schaffen. Ich kann da jetzt halt keinen inhaltlichen Bezug herstellen gerade.
Es legt halt schon irgendwie nochmal einen besonderen Fokus auf das Ding, Objekt, aus dem die Kamera halt gerade rausguckt.
Naja doch, also die Kamera ist ja schon dafür gedacht, dass sie auch so den emotionalen Inhalt einer Szene, wenn, also im Idealfall auch unterstreicht. Also die ist zum Beispiel, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade ein, diese Szene, wo Walt dann mit seinem Auto da durch die Gegend heizt, auf dem Weg in die Wüste, da haben sie die Kamera ja auch so, als wäre sie fest an dem Auto und dann wendet sich das Auto ist quasi fest und die rast dann so mit.
Das ist ja keine Breaking Bad spezifische
Naja, aber es ist schon eine ungewohnte Perspektive.
Also aber das wird in jedem Film verwendet,
bei jeder
Verfolgungsfahrt rast.
Ja, sowas benutzt. Ja, aber es gab in einer früheren Staffel auch mal eine ähnliche Szene. Ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht mehr genau ein, worum es ging. Ich meine, es wäre so ein Aufeinanderzufahren von Autos gewesen.
Also irgendwie. Es gab einmal eigentlich eine fast identische Szene, wo Walt auch total gehetzt irgendwo hin ist. Und das war, glaube ich, Staffel 3 oder 4.
Ja,
wo seine Frau gerade das Kind bekommen hat und er währenddessen gerade so einen Drogendeal abgewickelt hat und dann so ganz schnell hin und her.
Ich google hier gerade mal, was ist denn da so für
Breaking Bad Camera.
Ja, Breaking Bad Camera Angles. Kann man mal die Google-Bildersuche bemühen, da findet man dann so interessante Sachen. Es ist halt echt auch aus irgendwelchen Gegenständen raus, aus der Perspektive von irgendwie einem Stück Boden, wo gerade was abgegraben wird und wo man dann so langsam sieht, was passiert, wenn die Erde dann weg ist und so weiter. Also das sind schon sehr viele interessante Geschichten, die da so gezeigt werden.
Aber ich denke mal, das ist schon so ein bisschen für die Atmosphäre und für die Stimmung und nicht jetzt nur, weil man es halt kann, wäre etwas.
Es betont auch, es betont halt auch immer diese Szenen und diese Gegenstände, dass man vielleicht auch seine Aufmerksamkeit mal ein bisschen drauf lenkt. Also ich glaube, so eine Kameraperspektive, wo es einem schwindelig wird, weil da irgendjemand die Kamera auf einen Spaten gesetzt hat, um das Beispiel mal wieder zu bringen, die wirkt halt ganz anders, als wenn man irgendjemand von Weitem sieht, wie er seinen Garten umgräbt. Also da legt man halt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand jetzt, als wenn man das nur sieht.
Ja, aber interessant, ja, das ist schon interessant mit diesen Kamerawinkeln, die man auch jetzt, also nicht mal so aus dem Kino gewohnt ist, weil sonst ist ja Kino schon so das, wo man die gute Kameraarbeit bekommt, zumindest wenn man gute Filme schaut. Und selbst wenn man schlechte Filme schaut, ist die Kameraarbeit meistens ist sehr kompetent, wenn man bei Serien ja manchmal so das Gefühl hat, sie würden so, stellen die Kamera dahin und dann gucken wir mal, was passiert.
Auf der anderen Seite ist man ja, also bin ich auch froh, wenn bei einer Serie die Story und so weiter schon spannend ist. Also
ja klar, aber Kamera ist halt immer gut.
Das ist so B-Note, ne? Die Kamera. Wenn das gut ist, dann ist es so ein I-Tüpfelchen.
Ja, wenn sie nicht schlecht ist, wenn sie nicht so schlecht ist, dass sie auffällt, ist sie die B-Note. Aber wenn sie halt so schlecht ist, dass sie nervt, so weiß nicht, deutsches Fernsehen, TM, dann ist das schon...
Ich meine, die Kombination von all dem ist halt das, was Breaking Bad zu einer eben doch außergewöhnlich guten Serie macht. Mhm.
Dann kam, glaube ich, ich kam auf Twitter oder irgendwo, habe ich die Frage gesehen, fehlt euch Breaking Bad oder Walter White jetzt? Nach 5 Jahren?
Ja, ist schwierig.
Weiß nicht.
Also ich habe das halt auch immer so sehr, sehr unregelmäßig konsumiert. Also bei mir war das immer so, gut, die Staffel lief dann mal, es gab selten Momente, wo ich das dann wirklich über einen langen Zeitraum regelmäßig geguckt habe. Ich habe dann meistens so 1, 2, 3 Folgen auf einmal geguckt oder halt über die paar Wochen in der Zeit, in der es lief, habe ich es verfolgt, aber dann war ja mal wieder ein halbes, dreiviertel Jahr Pause.
Ja, und weil die Staffeln ja letztendlich dann auch immer nur im Jahresrhythmus
genau, und die Staffeln an sich waren ja auch relativ kurz, also die meisten hatten 13 Folgen, die letzte hat jetzt, glaube ich, 16, 18 Folgen. Irgendwas um den Dreh rum. Ich hatte gerade eine Seite offen, ist auch eigentlich egal. Aber dadurch, dass die halt die einzelnen Staffeln immer relativ kurz waren, hat man das dann auch schnell wieder so, ich möchte jetzt einmal sagen, vergessen, so dass es das gibt. Oder man hat sich vielleicht auf die nächste Staffel gefreut, insgeheim, aber nicht ständig und dauerhaft, weil es gibt so viel anderen Content, den man währenddessen gucken kann.
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Ich habe Breaking Bad hatte für mich immer so eine Sonderstellung, wo ich auf die vergangene Staffel immer zurückgeblickt und die im Kopf hatte und mich gleichzeitig auf die nächste gefreut habe. Mhm. Und das hat eigentlich, glaube ich, als einzige Serie jetzt noch so Game of Thrones vielleicht, wo ich jetzt auch schon einfach dran denke, so okay, es dauert noch bis April, bis die neue Staffel kommt. Aber bei den anderen Serien, die kommen halt so, die fliegen tatsächlich vorbei, aber jetzt auch so Breaking Bad und auch Game of Thrones und ja, ich weiß nicht, gibt es schon auch andere Serien, die mir jetzt aber gerade nicht einfallen. Die haben so einen, weiß ich, einen monumentalen Status, auch allein dadurch, dass sie halt eher kurze Staffeln haben und dann aber die einzelnen Folgen halt ne, dieses Stundenformat so haben.
Ja, wobei es sind ja 45 Minuten, das ist ja nicht ganz Stundenformat.
Ja, genau, aber also in Amerika mit Werbung ist das eine also Stunde oder sogar mehr. Ja,
mit Werbung dann
schon. Ja, Lukas genau. Schaut es im Original mit Werbung, ist ja logisch.
Natürlich.
Klar. Ja, also für mich war das auch immer so, immer präsent im Hintergrund. Mhm. Und also das merkt man, glaube ich, immer dran, wenn man nicht viel nachdenken muss, was zuletzt passiert ist.
Das stimmt tatsächlich. Bei mir war es ja dann auch relativ lange her, dass ich die letzten Folgen gesehen hatte. Ich habe erwartet, dass ich viel vergessen habe, was passiert ist, aber es ist tatsächlich nicht passiert. Ich habe sowas auch zum Beispiel bei Sherlock, dass ich dann, da freue ich mich halt auch sehr drauf, aber halt auch nur, weil das so ein besonderes Format ist.
Da gibt es ja auch im Verhältnis, glaube ich, viel weniger Episoden.
Ja, da gibt es ja, 3
bis jetzt.
Ja, da gibt es ja 3 Episoden pro Staffel, die sind dann dafür relativ lang. Und das
haben dann tatsächlich Spielfilmlänge.
Ja, und das ist ein ganz anderes Format, aber da freue ich mich auch immer sehr drauf, weil ich diese Serie sehr mag. Bei Game of Thrones habe ich das auch. Ich weiß aber nicht, ob das an der Serie an sich liegt oder daran, dass ich die kompletten, wie viel hatten wir? 3 Staffeln?
Bis jetzt sind es 3, ja.
Genau, dass ich die kompletten 3 Staffeln, die es bisher gab, alle doppelt gesehen habe, weil ich das erstmal allein durchgeguckt habe und dann nochmal mit meiner Freundin das durchgeguckt habe. Ich hatte eher das Gefühl, dass dadurch, dass das mich jetzt die letzten paar Jahre ständig begleitet hat, dass es da irgendwie daran lag. Aber es könnte natürlich auch sein, dass mich die Serie an sich eher fesselt.
Ja, seltsam. Ich habe bei Breaking Bad so das, ich hab sie sehr gerne geschaut. Mhm. So, also die ist, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten, die ist super erzählt, sie ist super geschrieben, die macht die Charakterstudie richtig, sie macht die Charakterentwicklung richtig. Mhm. Die haben irgendwie brillante Schauspieler da. Also wenn die jetzt nicht Rollen kriegen, bis sie nicht mehr können und die Schreiber nicht Jobs kriegen und die Regisseure nicht Jobs kriegen, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Und wenn die nicht auch mal ein paar Emmys, ich habe sicher schon ein paar und noch ein paar
macht
mehr.
Macht sich gut auf so einem Lebenslauf.
Ja, aber irgendwie, also für mich ist die Serie so One-Way-Ride. So, ich schaue sie mir jetzt einmal und dann will ich sie jetzt aber auch nicht, glaube ich, nicht nochmal sehen. Weil, also einmal lebt sie für mich halt zu sehr von dieser brutalen, reinen Spannung. Und dann hat sie mich jetzt nicht so berührt, dass ich das Gefühl habe, ich müsste diese Charaktere jetzt mit denen irgendwie nochmal was machen. Mhm. Ich weiß nicht, da gibt es dann so sehr, Firefly ist bei mir der Klassiker. da gucke ich auch gerne einfach mal so eine Folge, einfach weil die Charaktere mir so ans Herz gewachsen sind. Das war bei Breaking Bad jetzt nicht so. Das hat sich auch sehr angestrengt, uns den Herrn White auch sehr unsympathisch zu machen. Aber also für mich ist das so eine Serie, die ich handwerklich extrem bewundere und die wirklich toll ist, aber die mich jetzt da für mich nicht genug dahinter gesteckt hat, um die mich jetzt in meinen Kanon der Sachen, die ich immer mal wieder gucken muss.
Ja, das mit den Charakteren kann ich nachvollziehen, das hatte ich tatsächlich auch nicht so, wobei ich jetzt Walter tatsächlich als ne, den typischen Anti-Helden halt empfunden habe, der zwar irgendwie böse Dinge tut, mit dem er aber doch irgendwie sympathisiert. Ich habe das am ehesten noch mit Jesse gehabt, den ich tatsächlich so, also ne, mit dem ich mich emotional so am engsten verbunden gefühlt habe über die ganze Zeit, aber...
Der alte Drogenjunkie.
Ja, also ich freue mich tatsächlich schon drauf, jetzt vielleicht in ein paar Monaten oder so...
Science!
Die Serie dann... Science, Bitch! Die Serie doch nochmal von Anfang an zu gucken und halt diesen Charakterentwicklungsbogen, der halt über diese 5 Staffeln hinweg doch enorm ist, einfach mal komplett zurückzuspulen, auf 0 zu setzen... Und dann diese Verwandlung nochmal am Stück kontinuierlich und vielleicht dadurch nochmal ne, durch diese Kondensierung auf kurze Zeit, wenn man dann typisches so Binge-Watching macht und alle Folgen am Stück oder so, dann diese Charakterentwicklung nochmal in intensiverer Form nochmal mitzuerleben.
Guck dir doch vorher mal alle Folgen von Malcolm in the Middle an. Ja, dann ist die Transformation noch krasser.
Das spielt doch alles im gleichen Universum, das wissen die wenigstens.
Ja. Also ich hatte das Bedürfnis, eine Serie nochmal gucken zu müssen, das hatte ich ganz, ganz brutal bei The Wire. Und das ist mir zum Beispiel bei Breaking Bad gar nicht so gegangen. Das war jetzt fertig und ich dachte, ja, das war ein gutes Ende, das hat sich jetzt gelohnt und so. Ich werde die Serie auch nochmal gucken, weil meine Freundin hat die noch nicht ganz gesehen, da haben wir erst 2 Staffeln geguckt. Und ich werde das schon nochmal wieder neu verfolgen, um dann mal zu gucken, ob es mal ein anderes beim zweiten Mal anders auf mich wirkt. Aber bei The Wire hatte ich das halt wirklich so, ich habe die letzte Folge der 5. Staffel fertig geguckt und ich hatte sofort das Bedürfnis, wieder bei der 1. Staffel anzufangen. Hätte ich die in dem Moment gerade im Zugriff gehabt, hätte ich sofort nochmal die ersten paar Folgen der 1. Staffel wieder angeguckt.
Ich würde halt jetzt auch mal tollkühn sagen, dass The Wire noch ein bisschen ein anderes Level an Tiefgang hat.
The Wire erzeugt halt ein Universum, in das man gerne einsteigt und eintaucht, wo man gerne ist. Breaking Bad ist ja eigentlich eher so ein bisschen wie Achterbahn vielleicht. Man möchte sich's gerne antun, aber man möchte nicht ständig da sein.
Breaking Bad.
Ich glaube, bei The Wire würde ich auch nicht so unbedingt da drin sein wollen.
Also das ist aber bei The Wire, ich habe das bei mir selber ganz stark gemerkt. Also man freut sich so richtig, ich gehe wieder nach Baltimore und bin dann dort in dieser Stadt und spüre diese Stadt. Und das ist auch von ganz vielen Kritikern so beschrieben worden, dieses nach Baltimore gehen Gefühl, was da entsteht. Also das kann man, glaube ich, schon für diese Serie so festhalten.
Nach Albuquerque freut sich halt auch niemand.
Nee, keiner will nach Albuquerque, ohne Scheiß. Ja. Aber es ist tatsächlich halt auch so, in Breaking Bad, das ist halt ein Porträt einer Person und
The Wire, ich habe da tatsächlich halt auch mehr so nostalgische Gefühle, glaube ich, fast dafür. Das ist mehr wie so eine Erinnerung oder so, das Blättern in einem Fotoalbum, glaube ich, für mich. Und es ist halt schon enorm, wenn man es tatsächlich auch so zurückdenkt, das hat einen jetzt jahrelang begleitet und war halt doch irgendwie einfach eine gute Serie, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und ich habe halt mir das auch tatsächlich mal angetan und jetzt kurz vorm Finale nochmal in die allererste Folge reinzugucken. Und dann hatte ich halt schon dieses, wisst ihr noch, damals dieses Gefühl, so dieses Opa erzählt vom Krieg oder so,
Das war sehr gut. Ich saß dem jetzt im Flugzeug und der Typ neben mir hat auf seinem Tablet die erste Folge von Breaking Bad geschaut. Und ich saß dann immer so, am Gang und der saß auf der anderen Seite des Ganges. Und ich glaube, der hat gedacht, ich hätte auch so ein bisschen Probleme, weil ich saß dann so ein bisschen rübergelehnt und habe ihm so zugeschaut. Es war sehr schön, weil der Walt, der hatte da noch Haare, ja, der hatte noch keinen Bart, der hatte Haare. Der war irgendwie, der hat manchmal gelächelt, ja, der war nicht so zerfurcht.
Und am Ende, in der letzten Folge, hat er aber wieder die Klamotten aus der ersten Folge quasi an.
Ja.
Ja, wenn wir schon, wir haben ja schon so ein bisschen die Charakterbögen angesprochen. Vielleicht sollten wir da noch so ein paar Wörter verlieren, weil ich finde, das kann man im Rückblick, kann man es natürlich ganz gut. Also wir haben ja schon so von der ersten Folge zur letzten Folge haben wir ja schon sehr viele Änderungen mitbekommen. Das ist ja auch in Serien jetzt nicht unbedingt immer so. Also wir haben ja auch einige Serien, wo sich einfach nichts ändert an den Leuten. Das kritisieren wir auch mal ganz gerne, glaube ich. Aber weiß ich, gibt es da welche, die euch jetzt noch besonders im Gedächtnis oder besonders aufgefallen sind oder die ihr besonders schön ausgeführt findet? So Entwicklungen der Charaktere einfach über die Staffeln.
Kann es sein, dass, also ich finde jetzt irgendwie zum Beispiel, dass, ja, keine Ahnung, Hank ist immer ziemlich gleich geblieben, kann es sein?
Ja.
Ja, der hat sich nicht persönlich geändert, aber seine Rolle im Vergleich zu Walt hat sich halt geändert.
Also gerade gegen Ende ist der halt auch sehr ausgetickt. Das ist jetzt nicht...
Minerals, Mary, Minerals!
Also wenn, dann gab es eine Entwicklung wirklich so am Ende. Ja. Na, mittendrin vielleicht eigentlich gar nicht.
Also ich glaube, es finden ja schon so gewisse Punkte, wo man diverse Tendenzen erkennen kann, auch schon in der ersten Staffel statt. Mir fällt da jetzt spontan gerade die Szene ein, in der Walt zum ersten Mal jemanden tötet. Das ist schon so einer der krassen Punkte, als der eine ehemalige Geschäftspartner, den sie da im Wohnwagen vergast haben, als der dann im Keller angebunden ist. Stimmt, und dann Glassplitter in der Hose hat und irgendwie auf Walt losgehen will oder so. Ich glaube, das ist schon so der erste Bruch mit der netten Lehrerperson, die Walt vorher war. Ich glaube, danach ist er dann schon anders. Ja, eine andere Szene, die mir spontan einfallen würde, das wäre, glaube ich, sogar die zweite Staffel, ist, als er dann halt das Mädel sterben lässt, weil sie so an ihrem Erbrochenen erstickt. Und er halt eiskalt zusieht und nicht mal irgendwie den Raum verlässt oder sonst was, sondern eiskalt wartet, bis sie dann tot ist und erst dann geht. Das ist halt schon... Also das sind solche Szenen, wo man dann, glaube ich, auch mal so das wahre Gesicht von Walt sieht. Oder das, was aus ihm werden wird, vielleicht so ein bisschen ein kleiner Blick in die Zukunft.
Ja, oder die vorhin von Chef und mir angesprochene Say My Name-Folge, da war er ja schon auch so sehr auf dem Höhepunkt dieser typische Drogenboss-Gefühl und Haltung und Gebaren und so.
Er hat schon seinen Crowning Moment of Awesome gelegentlich.
Mhm. Ja.
Aber er ist halt dann... Da spielt halt Breaking Bad auch so toll mit dem Zuschauer, dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, bei mir war das, glaube ich, so, als mir dann jemand erklärt hat, dass er Brock vergiftet hat, weil ich habe das nicht gerafft mit der Kamera auf den Blumen da und so. Ich bin ja nicht ganz so schnell.
Oh je. Hast du überhaupt irgendwas verstanden
danach? Das ging schon um, der hat schon irgendwie, der ist schon Lehrer, oder? Oder war das, egal.
Dann hast du ja jedes Mal die Steckdosen-Szene nicht verstanden.
Genau, jedes Mal, was macht er mit der scheiß Steckdose? Ja, was soll das denn?
Steckdose, Alter.
Warum holt er seinen Koks schon wieder raus?
Warum denn? Und wer ist überhaupt dieser Typ, der immer im Sweatshirt rumläuft und Geld wirft? Wer ist denn das? Und was ist mit dem, warum essen die nicht mehr bei diesem Restaurant mit den Hühnchen? Und wer ist dieser Typ mit dem komischen Bart und der Garage?
Ja.
Okay. Ja, nee, das war so die Stelle, glaube, wo er dann halt irgendwie dann auch verschissen hatte, so von der Sympathie her. Aber trotzdem schafft es die Serie, dass man den nicht komplett abgrundtief hassen kann. So, weil sie halt es halt wirklich schafft, dass man dann am Ende sich immer noch wünscht, dass er gegen die Nazis gewinnt, weil die Nazis halt noch böser sind. Und dieser moralisches ständige Relativieren und immer, oh, ja, ach, eigentlich ist er ja jetzt im Vergleich, ist er doch gar nicht so böse. Und dann wird dir klar, dass er irgendwie ein Kind vergiftet hat. Und das spielt so herrlich damit. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, sowas sieht man halt auch ganz stark da drin in so Szenen, wo dann die Umwelt auf Walt reagiert und eigentlich ihm viel, viel bösere Absichten andenkt oder bösere Absichten nachdichtet als tatsächlich. Als es tatsächlich der Fall ist. Also ich erinnere mich da an so eine Szene, als Jesse sich mit ihm treffen will und Jesse geht davon aus, er tötet ihn und alles und alle anderen sagen zu ihm, bring ihn um. Ich glaube, das war Rabbit Dog, die Folge. Und alle wollen, dass er eigentlich, oder alle in seinem Umfeld raten ihm, Jesse zu töten und er will das einfach eigentlich gar nicht und lehnt es grundlegend ab, weil ihm Jesse sehr ans Herz gewachsen ist und selbst Jesse selbst geht davon aus, dass er ihn umbringen will. Und da hat man dann halt die ganze Zeit das Gefühl, der ist doch ganz nett, der wird nur von allen missverstanden. Und ich glaube, die Serie, die schafft es sehr oft, solche Szenen zu schaffen, wo man dann wieder denkt, oh, eigentlich wird der ja nur missverstanden. Oder
es bleibt halt auch, immer wieder so dieser Gedanke, dass er halt mehr oder weniger da reingerutscht ist und nicht mehr rauskommt. Mhm. Das fand ich halt auch, das ist mir da eingefallen bei dieser Schießerei-Szene in der Wüste, wo eben dann doch die Nazis kommen, was er ja gar nicht wollte. Und dann ist er in dieser Situation, die er ja selber nicht erzeugt, also nicht nur selber erzeugt hat. Und dann ist er halt in der Situation, dass auch Hank stirbt und so weiter. Was er ja auch so nicht hat geplant und nicht hat kommen sehen und so. Und also immer auch ein Stück trotzdem, also in dem Strudel hängt, den er selber natürlich mit erschaffen hat.
Ja,
also,
was dann natürlich auf dem globalen Bild halt auch eine Rolle spielt, ist, dass die Serie ja mal abgesehen so von Jesse und seinen Kumpels völlig ausblendet, was dieses Crystal Meth, das er da so produziert, für Folgen hat und auch das Leben irgendwelcher Leute zerstört oder die ihn, ne, den Drogentod oder was weiß ich, ne? Also ist ja jetzt auch keine harmlose Droge.
Aber ich glaube, das ist jetzt eine Message, die Serie, glaube ich, nicht nötig hat, weil.
Ja, klar, aber ne, also wenn man das noch irgendwie mehr in Betracht ziehen würde und dem Zuschauer jetzt mehr so, ne, hier. Also dieses Ausblenden macht es halt einfacher, den Walt lieb zu haben, weil dann nicht so schlimm wirkt, was er da eigentlich macht.
Also da möchte ich widersprechen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Szenen, wo zumindest im Ansatz gezeigt wird, was die verheerende Wirkung von Crystal Meth ist. Also ich kann
In den früheren Staffeln schon, aber jetzt so zum Ende hin
das nicht mehr so. Das stimmt allerdings. Also, aber ich kann mich tatsächlich an viele Szenen erinnern, wo man dann mal so eine Crystal Meth-süchtige Hure sieht, die total runtergekommen ist und dieses Junkie-Ehepaar, was irgendwie einfach Leute überfällt und dabei wild hysterisch kichert.
Die Frage, die sich auftut, Lukas, ist, die Konsequenz daraus wäre dann jetzt deine Forderung, dass in jeder Folge ein Drogenopfer gezeigt wird, wie es in der Ecke hängt.
Nee, ich finde, da war jetzt auch gar keine Forderung im Subtext oder so. Ich wollte jetzt nochmal so dieses, Anti-Hero
ja. Alle zu schlecht
Bild halt. Ja. Und so will. Ja. Was natürlich auch stimmt, ist, dass er im Lauf der Serie immer weiter von den Konsumenten wegrückt, indem er quasi die Karriereleiter nach oben nimmt. Ne? Weil wenn man dann irgendwann irgendwie da eine internationale Organisation, die über diese, wie heißt sie, Lydia, das Meth nach Tschechien verschifft, ja, dann hat man halt nichts mehr mit den Konsumenten zu tun, die dann halt, weiß ich, wo was am Anfang der Serie noch direkt
vercheckt hat. Waren ja nur die zwei Junkie-Typen Freunde von Jesse.
Lass mich dir eine Star Trek-Folge pitchen.
Ja, am Ende
Skinny Pete und Badger heißen
genau, die übrigens. In der letzten halben Staffel hat er ja auch gar nichts mehr mit dem Drogenhandel zu tun. Er kämpft ja nur noch mit den Auswirkungen seiner früheren Drogenkarriere eigentlich.
Wenn wir bei Walt sind, dann der Chef hat noch einen schönen Artikel verlinkt, der Chef ist jetzt leider schon gegangen, aber ich rede trotzdem, weil ich habe den nämlich auch gelesen, bei Forbes war das. Das ist ein Artikel, der beschäftigt sich so ein bisschen mit Walt im Zusammenhang mit den klassischen Mythen, also es geht vor allem um die griechischen, diese Website ist ja wirklich furchtbar, so um Homer und so. Da wird sehr schön aufgeschlüsselt, welche Charakterzüge das sind und dass es sehr klassische Charakterzüge sind, die Walt zu diesem Menschen machen, der er ist und die dafür sorgen, dass er eben auch diesen Weg eingeht. Das ist dieser Stolz und dieses Streben nach Exzellenz in dem, was er tut. Also, dass er will das beste Meth machen und er will der Größte sein. Und halt sein Bedürfnis für diese Exzellenz auch Anerkennung zu finden, was ihn ja dann schließlich sozusagen in den Ruin treibt. Weil ich meine, der hätte ja genauso gut einfach anonym dafür den Gast seine Drogen machen, sein Meth kochen können. Aber er musste ja sein eigenes Imperium gründen. Und das ist ein sehr schöner Artikel. Ich will den jetzt auch nicht rezitieren, weil das ist das ist schöner, wenn man das ein bisschen liest mit Zitaten und so. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, das kriegt man das nochmal ein bisschen gesagt, dass es jetzt keine neue Geschichte oder keine, es ist keine Idee, es ist neu. Irgendwie hatten alle schon seit 2000 Jahren die gleichen Ideen. Aber halt nicht mit Meth, sondern was weiß ich, mit Troja.
Genau. Früher hatte man Troja, heute hat man Meth.
Troja statt Meth. Wir brauchen Sendungstitel. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch durch, würde ich mal behaupten.
Ich hätte gerne noch eine Frage, die ich loswerden möchte, und dann können wir auch...
Ich wollte gerade noch Schlussworten bitten, aber gerne.
Ich würde mal gerne fragen, ob jetzt Breaking Bad eure Lieblingsserie ist, und falls nicht, wie Breaking Bad denn im Verglichen mit eurer bisherigen Lieblingsserie so abschneidet. So, letztes also, Fazit.
Ja, nee, ist nicht meine Lieblingsserie. Ich hab ja schon ein bisschen gesagt, warum und so. Ich tue mir mit dem Konzept deiner Lieblingsserie auch etwas schwer, weil es ist genauso wie...
Aber eine Lieblingsepisode gibt es schon.
Ja, ja. Das ist hier immerhin so ein... ich finde, die Folgen untereinander kann man vergleichen. Aber Serien, es gibt sehr viele, die sehr verschieden sind. Die Form ist, hat ja sehr viel. Das ist so ähnlich, wie wenn du mich fragst, was mein Lieblingsbuch ist. Weiß nicht. Aber wenn du mich vielleicht nach meinem Lieblings-Science-Fiction-Roman fragst, dann kann ich dir vielleicht antworten. Aber das
haben wir nicht gefragt.
Wir können ja nach der Lieblingsdrama-Serie fragen, wenn dir das besser tut.
Nach der Lieblingsdrogenkoch-Lehrer-Serie.
Meine Lieblingsserie, in der jemand vom Lehrer zum Drogenkönig wird, ist Breaking Bad. Drama ist wahrscheinlich Mad Men, wenn man das als Drama bezeichnen will, was es wahrscheinlich ist. Weiß nicht, das im Vergleich. Muss mal kurz einer von euch reden, da muss ich kurz drüber nachdenken.
Also meine Lieblingsserie ist es nicht. Das liegt einfach dran, dass die Serie dazu zu wenig Tiefe und Komplexität bietet. Also sie ist halt wirklich, man bleibt dran, weil es halt so spannend ist, weil man wissen will, wie es weitergeht. Und man bleibt nicht dran, weil man da eben, ja, weil man das Universum mag. Und deswegen sind mir Serien mit mehr Komplexität lieber. Da kommt jetzt natürlich als erstes Game of Thrones so ein bisschen mit rein. Ich weiß aber nicht, ob mir jetzt die unbedingt besser gefallen würde, oder wo ich sagen würde, die finde ich besser. Sondern eher so The Wire, vielleicht noch The West Wing oder so. Also Sachen, die auch irgendwie mehrere Ebenen an Komplexität bieten. Sind mir persönlich dann lieber, weil die einfach noch ein bisschen mehr hergeben auch. Aber trotzdem ist Breaking Bad natürlich eine der Serien, über die ich sagen würde, muss man mal gesehen haben. Ist so im Serienkanon auf jeden Fall ein Must-See.
Ja, also denke ich auch. Mir ist es, mir geht es da ähnlich wie dir, Phil. Ich mag auch Serien, die sehr viel Komplexität mitbringen und was aus dieser Komplexität raus auch viel mehr Sinn macht, die dann nochmal zu gucken, um dann bestimmte Zusammenhänge erstmal beim zweiten Mal drüber schauen zu begreifen. Also ich möchte jetzt da an sowas wie The West Wing oder The Wire vielleicht noch The Sopranos anbringen, was auch so bei mir in dieselbe Kerbe schlägt. Ja, also in Sachen Dramaserien, fesseln die mich schon mehr als jetzt Breaking Bad. Breaking Bad war sehr gut zu gucken, aber vielleicht auch, es war vielleicht auch zu einfach, dem zu folgen, weil man halt auch so...
Also nicht kompliziert genug. Wenn ich keine Grafen zeichnen muss,
ist es ja tatsächlich gut. Es gibt tatsächlich nicht viele Charaktere.
Ja, die Anzahl der Charaktere ist ja übersichtlich. Wenn mal welche dazukommen, dann sterben andere weg. Das wurde dann quasi immer so wieder aufgeräumt, dass quasi die Anzahl der Charaktere nicht überhand nehmen. Die Handlung an sich, die ist ja auch sehr stringent. Die ist ja jetzt sehr geradlinig. Wenn mal Zeitsprünge auftauchen, ist das eher so ein Stilmittel, aber man muss die nicht... direkt wahrnehmen, um die Handlung verstehen zu können. Und da machen andere Serien halt deutlich mehr, und das, finde ich, macht es dann oft auch interessanter und ist halt oft auch ein Grund, das dem aufmerksamer zu folgen. Aber das ist jetzt so, sie ist sehr schön, Das muss man jetzt zugute halten. Sie ist spannend.
Ich glaube, das ist wirklich so, diese Spannungsmomente zu erzeugen, diese Dramatik.
Ja.
Das ist so das, wo Breaking Bad sicherlich so die Höhepunkte
setzt. Würde ich vielleicht noch sowas wie, vielleicht kann man es als Detailreichtum umschreiben oder auch also Liebe zum Detail und das halt auch in mehrerlei Hinsicht. Einmal ne, das Technische, so was Bild, Gestaltung, Regie, Kamera und so weiter angeht, aber halt auch doch dann in dem, wie die Schauspieler halt auch spielen und Emotionen darstellen, Beziehungen zueinander. Da gibt es schon so intensive Momente auch, die es sonst jetzt vielleicht nicht so gibt.
Das, auf der anderen Seite ist ja auch eine Kunst, ne? Wenn man drüber nachdenkt, es gibt wenig Charaktere, aber viel Dramatik.
Ja.
Ist es ja auch eine Kunst, immer wieder mit denselben Figuren immer wieder so Konstellationen zu erschaffen, die Spannung und Dramatik so in die Höhe
treiben. Ja, ich denke, es steht ja auch nicht zur Diskussion, dass es eine super Serie ist und dass sie auf jeden Fall auch in den, wenn man jemandem sagt, welche Serien er schauen sollte, damit er hinterher überzeugt ist, dass die Serie nicht nur so ein Unterschichtmedium ist oder irgendwie so ein niederes Medium, das sich keiner anschauen wollte.
Dann mehr ist als CSI Miami auf RTL.
RTL. Dann ist es natürlich richtig. Aber man hat natürlich immer auch einen persönlichen Geschmack und ich weiß nicht, jetzt, ich sollte hier irgendwas über Mad Men erzählen. Da mag ich halt diese Langsamkeit und dass es sehr, es gibt viele Charaktere, die sehr gut ausdifferenziert sind, die sehr vielschichtig sind, für die sehr viel Zeit auch dann genommen wird, die zu entwickeln. Ich mag diese Zeitgeschichte, das ist halt wirklich, es ist nicht irgendwie, es spielt nicht jetzt, sondern es geht halt. Es spielt halt in den 50ern, in den 60ern. Man hat dann da noch diese und da auch diese absurde Detailverliebtheit, dass die Anzüge alle stimmen und alles und dass man halt gleichzeitig noch die wichtigen Momente mitbekommt und alles. Ja, aber das mag ja nicht jeder. Aber deswegen ist es nicht meine Top-Serie. Aber sie ist auf jeden Fall in der Liste.
Ja, also was mir halt hier auch gerade aufgefallen ist, ist, dass halt die Serien, die wir so als unsere Favoriten erzählen, ich glaube, die sind im Mainstream nicht groß angekommen, jetzt im Vergleich zu Breaking Bad.
Ja, nicht mal ihr schaut ja Mad Men.
Ja, zum Beispiel.
Ja, Mad Men ist ja was für Langsame.
Nee, also ich glaube, wir haben da halt alle auch unsere Nischen, in denen wir uns rumtreiben und ich glaube...
Also ich meine, es ist schon auch schwer, eine Serie zu finden, die ein ähnlich hohes Niveau über so eine lange Zeit gehalten hat. Also wir würden zu verschiedenen Serien schon auch einzelne Staffeln oder so eine Folge von ein paar Episoden einfallen, die ich mit einem ähnlichen Niveau einordnen würde. Zum Beispiel jetzt auch ganz frisch, House of Cards war für mich auf einem ähnlichen Level. So, und da gibt es aber halt bisher einfach erst eine Staffel. Ja, und
kann man nicht sagen, ob die so gut
bleiben. Genau, da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, die einfach schon auf eine Stufe zu stellen, weil wenn House of Cards es halt hinkriegt, das 5 Staffeln lang auf dem gleichen Niveau zu halten, dann ist es auf jeden Fall mit da oben auf dem Thron, ne? So bei diesen 3, 4, 5 Kandidaten, die da jetzt so im Raum stehen. Aber halt für ein paar Folgen, die müssen sich halt erstmal so noch weiter beweisen.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer, eine Serie über so viele Staffeln so konsistent gut zu halten und die Handlung an sich auch in sich konsistent zu halten. Also es gibt ja immer mal wieder so diese Lostisierung, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, die Autoren, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie denn vor 2 Staffeln geschrieben haben. Und ich glaube, Breaking Bad, ist das von Anfang bis Ende durchgeplant gewesen? Oder
nein, das ist ganz bewusst nicht durchgeplant. Ich weiß nicht, wir haben vor einer Weile mal über wo der Dean aus Community die Leute
von der Breaking Writers Bad, Room heißt es, glaube ich,
interviewt. Da haben sie ja selber erzählt, dass sie sich dann immer gefreut haben. Sie wussten halt auch nicht, wie dieser scheiß Hase in diesen Pool kommt die ganze Zeit. Sie haben sich das dann irgendwie so zwischendurch dann überlegt.
Ach, ich glaube aber im Laufe der Zeit
ganz bekannt
ist auch schon so ein Plan entstanden.
Ne, ganz bekannt ja auch der ursprüngliche Plan, Jesse noch in der ersten Staffel, glaube ich, sterben zu lassen. Oder es gab jetzt auch gerade fürs Ende so einen Artikel, wo Vince Gilligan, glaube ich, so 3, 4, 5 Varianten erzählt hat, wie sie sich vorgestellt haben, dass das wie die Serie ausgehen könnte.
Ja, und unter Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich nicht geplant war, da ist es halt echt beeindruckend, dass es so schlüssig und so konsistent rübergebracht wird. Weil da muss man halt wirklich sagen, viele andere, es gibt auch andere großartige Serien, die sowas hinbekommen, aber ja, bei Game of Thrones hat man zum Beispiel eine Buchvorlage, die man eigentlich nur so sehr präzise umsetzen muss, aber man hat halt schon die Vorlage, die schon
storymäßig
funktioniert. Bei The Wire kann man auch sagen, haben sie es sich relativ einfach gemacht, weil halt in jeder Folge ein anderer Teil und ein anderes Milieu der Stadt gezeigt wurde. Jeder Staffel, genau.
Aber da gibt es ja auch schon so einen übergreifenden Bogen. Also
klar, es gibt einen übergreifenden Handlungsbogen, aber der ist halt sehr minimal. Und die eigentliche Handlung, die innerhalb von einer Staffel stattfindet, die ist halt immer nur auf dieses spezielle Milieu festgelegt, was halt so stilistisch sehr viele Freiheiten lässt, weil man dann halt so da eine Handlung durchspinnen kann, die jetzt andere Teile aus anderen Staffeln nicht unbedingt betreffen.
Deswegen konnte man sich ja auch bei The Wire leisten, kein wirkliches Ende zu haben. Ja. Also die Serie hat keinen Anfang und kein Ende.
Ja, das ist genau. Das ist einfach nur so ein Ausschnitt aus ein paar Jahren in Baltimore. Wohingegen ja, Breaking Bad sehr wohl einen sehr, sehr gut definierten Anfang und definiertes Ende hat.
Ja. Wobei die Serie ja auch so angelegt ist, dass sie nicht unbedingt eine durchgehende Handlung gebraucht hat. Also sie hat ja auch, also es geht ja nur um Walt und seine Geschichte, aber die Geschichte muss nicht unbedingt so passieren, wie sie jetzt passiert ist. Also ich weiß, wenn sie jetzt gesagt hätten, sie wollen nach der dritten Staffel aufhören, dann hätten sie halt mit irgendwie 3-4 Folgen hätten sie die Story auch da zum Abschluss gebracht. Ja. Es ist nicht so, als hätte sie jetzt unbedingt so sein müssen. Und das hat man bei Serien ja eigentlich fast nie, weil da ja sehr, sehr selten von Anfang an klar ist, wie viele Staffeln es gibt.
Ja, die meisten Serien sind für eine Staffel geplant und danach haben sie keine Ahnung mehr. Ne?
Ja, aber sie haben halt ganz gut, glaube ich, so den Star Trek gepult und halt irgendwie ihre Star Wars und halt ihre Handlungsbögen dann auch weiter gesponnen und so, sodass man halt sozusagen den Übergang gar nicht groß gemerkt hat. Ja, sie haben talentierte Leute in dem Writers Room.
Ja, ich glaube, das Ding ist halt auch tatsächlich, dass ich deswegen erstaunt bin, weil man das nicht gewohnt ist. Weil es halt oft Serien gibt, die dann plötzlich nach einer wirklich großartigen ersten Staffel sehr, sehr schnell nachlassen.
Deswegen fallen uns ja auch so wenige Vergleichsserien ein, die wir irgendwie noch besser einordnen können oder ähnlich gut.
Ja, ich glaube. Letzte Worte, Menschen.
Gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber wenn
ihr wenn jetzt zugehört habt,
ja. Genau, wenn ihr es bis jetzt noch nicht geguckt habt und uns zugehört habt, dann seid ihr
trotzdem gucken.
Ja, dann trotzdem gucken.
Auch wenn ihr jetzt schon wisst, wie es ausgeht.
Auf jeden Fall nochmal gucken.
Ja, wir haben tatsächlich es erstaunlich gut vermieden, die ganzen Zwischensachen zu spoilern. Ne? Also man weiß jetzt im Prinzip eigentlich nur, wie es ausgeht. Aber was so zwischendurch im Detail passiert, ist immer noch
spannend. Es ersetzt jetzt auch nicht, die Serie zu gucken. Ich glaube, man hat, auch wenn man jetzt unsere Podcast-Episode jetzt hier die 2 Stunden sich anhört, kann man trotzdem noch sehr viel Spaß mit der Serie haben. Und das ist, ja, da müsste man schon sehr explizit erzählen, um das zu vernichten.
Genau, so in der Folge.
Interessant wäre jetzt auch nochmal gewesen, vielleicht unsere erste Folge zu Breaking Bad nochmal zu hören. Zu gucken, was wir damals so erzählt haben.
Hatte ich auch überlegt, habe ich dann aber keine Lust mehr gehabt.
Ja, ich auch nicht.
Damals waren wir einfach nur total begeistert und haben gar nicht viel reflektiert.
Ja. Nee, aber wir haben halt auch bewusst dann nur über die erste Staffel geredet.
Ich glaube, die ersten 2-3 Folgen auch.
Ja, so wie die Spoiler-Policy halt Inhalte nur die erste Folge oder die ersten paar Folgen und so. Und jetzt haben wir eben so einen Rückblick und ich denke, das ist ja schon eine andere Perspektive, wenn man das weiß, wie alles weitergeht. Ja, ist eine super Serie. Ist immer schade, wenn sie endet. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das Spin-Off mit dem Herrn Odenkirk, dass das Spaß macht. Das wird sicher komplett anders sein.
Hoffentlich.
Ich hoffe, dass es komplett anders ist.
Weil soll sehr düster sein, was man so hört.
Ah, Better Call Saul und Saul is dead. ja, nee, ich freue mich.
Ja, ich würde mich auch freuen, mal so Meinungen in den Kommentaren zu lesen, die jetzt vielleicht auch von unseren sich unterscheiden. Harsche Kritik oder so.
Ich muss noch
andere kurz Erklärungen für das Finale.
Zu unserer Ehrenrettung sagen, wir hatten irgendwann einmal gemeint, oh, Walt ist ja nur, Walt Jr. ist ja nun unwichtig und er frühstückt nur und so. Nein, das weinten wir nicht so, wir scherzen auch manchmal, man merkt es, glaube ich, fast nicht.
Das ist natürlich eine zynische Überspitzung.
In dieser Serie gibt es fast keine unwichtigen Charaktere und auch Walt hat eine Entwicklung. Ich meinte, er geht auch von, oh, mein Vater ist der Beste zu, ja, ich nehme dein Geld nicht, du Arsch.
Du meinst Flynn.
Flynn, entschuldige, das ist so ein alberner Spitzname. Ja. Gut, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wie Lukas schon einlud, wir haben Kommentare, da kann man dann ganz gut sagen, was so, was ihr so denkt. Man kann uns auch flattern, damit wir uns irgendwie Dinge kaufen, schöne Dinge, die dafür sorgen, dass wir uns viel besser anhören oder so. Ja, also vielleicht noch kurz zum Retina-Cast. Wir waren ja jetzt ein bisschen still. Die Retinauten haben ja schön brav weitergesendet, aber der Retina-Cast war etwas still. Wir mussten halt wieder Serien gucken. Wir haben jetzt ein paar geschaut. Ich denke, wir werden jetzt auch die Produktion wieder ein bisschen hochfahren. Wir haben ja schon so ein bisschen geteasert in der letzten Retinauten-Folge. Deswegen,
aber ich glaube, es wird ein bisschen unregelmäßiger bleiben.
Es ist auch ein unregelmäßiger Podcast. Aber ja, wir sind jetzt...
Es war mal ein regelmäßiger Podcast, aber irgendwann gingen uns halt die...
Regelmäßig, unregelmäßig.
Ja. Früher, als wir noch Lehrer waren. Was war das für ein Geräusch?
Was für ein Geräusch? Okay, völlig aus der Ruhe gebracht.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wisst ihr, was wir gar nicht angesprochen haben? Tortuga.
You all know exactly who I am. Say my name.
You what? I don't have a damn clue.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel.
You sure? That's right. Now, say my name. Goddamn right.
Say my name.
You what? I don't have a damn clue.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel.
You sure?
That's right. Now, say my name.
Goddamn right.
I say we're done.